Servus zusammen und willkommen hier zu einer neuen Begegnung im Jackpot. Mein Name ist Jack und gemeinsam begegnen wir Menschen aus meiner Welt, von denen ich überzeugt bin, dass man diese Geschichten hören sollte. Heute freue ich mich riesig, Karl Bär bei uns begrüßen zu dürfen. Karl Bär ist deutscher Politiker und Bundestagsabgeordneter für die Bündnis 90 Grünen aus dem Wahlkreis Bad Hölz-Wolfratshausen-Miesbach. Er ist nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern auch tief mit unserer Region hier im Landkreis Miesbach verwurzelt. Er ist Kreistagsmitglied im Landkreis Miesbach und war im Gemeinderat in Holzkirchen, wo er auch wohnt. Sein politischer Fokus liegt auf Landwirtschaft, Nachhaltigkeit und Umweltpolitik. Im Bundestag ist er stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat und er engagiert sich stark für eine Politik, die ökologisches Wirtschaften mit sozialer Gerechtigkeit verbindet. In dieser Folge sprechen wir über ein drängendes Thema, das viele Menschen hier im Landkreis Miesbach betrifft: Wohnraummangel. Welche Lösungen schlagen wir vor? Wie kann Politik aktiv werden und was konkret kann im Landkreis unternommen werden? Seid gespannt auf einen ehrlichen, lokalen Blick von Holzkirchen in den Bundestag in Berlin, von der landwirtschaftlichen Vision hin zur regionalen Entwicklung. Viel Spaß bei der Begegnung mit dem Politiker Karl Bär.
Die heutige Sendung wird präsentiert von Jack's Corner.
So einer der ersten Fragen, mit der ich meistens immer starte, ist, woher du gerade kommst und aus welchen Projekten du gerade zu mir kommst. Vielleicht wollen wir mit dem gleich mal direkt einstarten.
Ich habe halt schon zwei Termine gehabt mit einem Europaabgeordneten und Menschen aus der Biowirtschaft, aus der Wissenschaft, von verschiedenen Umwelt-NGOs zu Themen, die gerade auf europäischer Ebene anstehen, weil die nächsten zwei Wochen entscheidet sich, wie es mit der Gentechnik weitergeht in Brüssel. Und gleichzeitig hat auch die EU-Kommission angekündigt, dass man die EG-Öko-Verordnung, also die Grundregeln, an die sich die Biobauern halten müssen, nochmal ändern muss. Und das hat tatsächlich mit einem Fall aus unserem Landkreis zu tun. Mhm. Nämlich die Firma Herbaria, die man wahrscheinlich kennt hier. Die sind jetzt zwar noch Bruckmulzung, aber die waren lange in Fischbachau ansässig. Die haben ein Gerichtsverfahren herbeigeführt, das dazu führt, dass das ganze europäische Recht geändert werden muss. Da geht es um, also es geht darum, was machen wir eigentlich mit irgendwelchen Pflanzen, die in Europa nicht wachsen und weil es deswegen in Europa keine Bioregeln gibt, wenn ich die aus Bioproduktion aus anderen Ländern importieren möchte. Und dafür hat es keine bürokratische Zulassung nicht geben. Also haben die probiert, das über die USA zu importieren, wo es dann Anerkennung der Bioregeln aus den USA und der Bioregeln aus Europa gegenseitig gibt. Und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, nein, das geht so nicht. Es muss da eigene Regeln dafür geben. Und dieses, das nennt sie dann in der Fachsprache tatsächlich das Herbaria-Urteil, das blockiert jetzt letztendlich diese gegenseitige Anerkennung im Bio-Bereich, den wir mit einigen anderen Staaten haben und der sinnvoll ist, um hier überhaupt einen Handel möglich zu machen. Und deswegen muss jetzt das Biorecht geändert werden in Europa, um das wieder in Line zu bringen mit dem, was tatsächlich passiert. Und das Problem ist, dass wir so ein bisschen die Befürchtung haben, dass dieses völlig verrückte rechte EU-Parlament jetzt allen möglichen Blödsinn mit in die Bioregeln hineinschreibt, um den Biolandbau kaputt zu machen. Angefangen von, was passiert eigentlich, wenn ein Biobetrieb, der Gemüse anbaut, vom Nachbarn Pestizide abkriegt, über die Frage, darf man eigentlich im Biolandbau Gentechnik einsetzen? Ja, die Biobauern sagen, na, das wollen wir ja gar nicht. Und das ist ja bisher verboten. Aber es gibt halt Kräfte im Europäischen Parlament, die sagen, na, Gentechnik ist so toll, das müssen die Biobauern auch machen. Wir haben ja gesehen, jetzt in dieser Debatte um Veggie-Wurst, dass es uns passieren kann, dass selbst wenn die EU-Kommission nur einen kleinen Vorschlag macht, dass aus dem Parlament brutaler Schmarrn kommt und dann auch noch eine Mehrheit findet. Und das haben wir gerade dabei, uns ein bisschen auf diese Debatte vorzubereiten. Und meine Rolle ist dann eigentlich ja, die deutsche Bundesregierung zu kontrollieren, die in diesem europäischen Gesetzgebungsprozess einer der wichtigsten Player ist, weil die Abstimmungen laufen dann ja nach Größe der Mitgliedstaaten. Also Deutschland hat 18% der Stimmen in diesen Abstimmungen im Ministerrat. Und wir als Deutscher Bundestag kontrollieren auch, was die deutsche Bundesregierung denn dann da abstimmt.
Wow. Konsequenter Einstieg. Also daher kommst du gerade.
Genau, ich komme gerade aus so einer Europarechtsdebatte, genau.
Total cool.
Die findet natürlich dann online statt. Also.
Ja klar. Wo ist da der Hauptsitz oder wo wird es normal debattiert?
Online. Also online. Weil ja, tatsächlich, den Kollegen aus dem Europäischen Parlament, mit dem ich da sehr stark zusammenarbeite, ist der Martin Häusling. Der kommt aus Hessen, aber die haben ja im Europäischen Parlament noch mehr Sitzungswochen als wir. Im Bundestag, wir haben auch mehr als dem Landtag. Und den triff ich eigentlich hauptsächlich online. Den triff ich ja mal in Berlin oder auf einem Parteitag, ja, aber meistens online. Und die Menschen, die jetzt da mit dabei waren, in diese Online-Sitzungen, sind halt dann meine Mitarbeiterinnen, die in Berlin hocken, es sind Martins Leute in Brüssel, es sind NGO-Leute, die in Berlin oder in Brüssel hocken, es sind dann aber auch Personen, die jetzt zum Beispiel sich mit Züchtung beschäftigen im Biobereich, die in Hessen sitzen oder in Nordrhein-Westfalen sitzen, die in der Praxis die Arbeit machen, die dann die Gelegenheit nicht hätten, nach Brüssel zu kommen, aber die Gelegenheit haben, online mitzumachen.
Ich frage mich immer, wie das früher war, ob die dann alle immer nur am Telefonieren waren oder ob die meistens dann wirklich da vor Ort waren und sich getroffen haben. Und auch wie die Schnelligkeit damals, also wie die Geschwindigkeit früher war und wie sie heute läuft.
Diese Frage ja, machen wir. Also es war ein unglaublich lustiges Experiment, aber halt auch ein sehr fast schon gefährliches, wenn ich mir gesagt hätte, ich nehme meinen Journalist mit und mache eine Woche lang Berlin-Sitzungswoche ohne mein Handy.
Wow.
Es war, ich wüsste halt nicht, also so, da müsste ich auf Papier in so Umblättermappen alles mitnehmen, was ich brauche. Es gibt tatsächlich auch im Reichstagsgebäude und in manche von die umliegenden Gebäude noch so Telefonzellen, das sind so Glaskästen, die relativ gut schallisoliert sind, wo ich mich reinstellen kann und telefonieren. Das heißt, ich kann sozusagen aus dem Reichstagsgebäude dann mein Büro im Modulbau, heißt das ist auf der anderen Seite von der Spree, wo meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sitzen, anrufen. Aber ich müsste dazu halt mich an eine konkrete Stelle bewegen und kann nicht auf den Bildschirm schauen währenddessen und so. Es war schon spannend, sehr spannend, aber ich glaube, ich werde so untergehen in der Woche, weil ich ja dann der Einzige wäre, der das so macht. Wenn das alle so machen, geht das ja, dann ist man einfach langsamer. Aber wenn du der Einzige bist, der das so macht, dann geht das nicht mehr.
Ich habe mal einen Politiker da gehabt und da haben wir über das Thema geredet in Corona, wo er dann plötzlich diese digitale Struktur noch sehr, sehr krasser geworden ist. Und dann haben wir im Endeffekt die Arbeitswege sind ja weggefallen. Also nicht mehr diese ganzen Fahrzeiten brechen weg. Deswegen hat man ja im Endeffekt mehr Zeit. Ja. Ist man dann dadurch weniger im Stress oder hat man einfach noch mehr Blöcke gehabt, um noch mehr Meetings und Möglichkeiten wahrzunehmen? Wie war das für dich?
Ich war ja noch nicht im Bundestag, als die Hochzeit von Corona war. Aber wenn ich mich so daran erinnere, klar, ich habe die Möglichkeit, aus einem Termin raus und sofort in den anderen reinzugehen. So, jetzt komme ich aus diesem Online-Meeting, aber das habe ich in Holzkirch gemacht, bei mir daheim. Jetzt bin ich hier in Mirschbach, das heißt, ich muss zwischendrin Zug fahren und Radl fahren und hierher kommen. Ich habe also so einen Puffer, der steht aber auch in meinem Kalender. So, Zugfahrt steht im Kalender, ich weiß, ich muss dahin. Wenn ich jetzt direkt online weitermachen kann, dann kann ich natürlich 14 Uhr den einen Termin beenden und 14 Uhr den nächsten anfangen. Und das habe ich teilweise auch gemacht, auch im Umweltinstitut. Letztendlich war das aber dann doch eine Phase, wo allein durch den Wegfall der Arbeitswege, also dass ich in der Früh nicht mehr ins Umweltinstitut gefahren bin und oft nachdem ich zurück schon eine Zeit gewonnen habe. Plus.
Also man hört schon raus, du bist auch viel mit Zug und Radl unterwegs. Auto hast du trotzdem, oder? Und bist auch mit
dem Auto unterwegs? Ich habe jetzt ein Auto, seitdem ich im Bundestag gewählt wurde. Okay. Also ich habe es in Holzkirchen eigentlich nie gebraucht. Weil ich einen Minger gearbeitet habe, da fahre ich zum Bahnhof. Ich habe eigentlich in Holzkirch einen ganz tollen Ort, wo ich alles fußläufig oder mit dem Radl gut erreichen kann. Aber jetzt habe ich einen Wahlkreis, der den ganzen Landkreis Miesbach und den ganzen Landkreis Telz beinhaltet. Und wenn ich Terminfolgen habe, wo ich nach Gmunden muss, nach Mirschbach und dann nach Wolfratshausen und dann wieder nach Holzkirch, und das ist sehr realistisch, das ist mit dem ÖPNV einfach nicht machbar. Und es gibt dann, und es wäre dann, ich kann noch schlimmere Terminfolgen erfinden. Weil zum Beispiel die größte Stadt bei mir im Wahlkreis ist Geretsried. Und Geretsried ist die größte Stadt in Bayern, die keinen Bahnhof hat. Oh, stimmt. Und man diskutiert seit den 70er Jahren, dass die einen S-Bahn-Anschluss kriegen.
Stimmt.
Aber die haben keinen Bahnhof mit fast 25.000 Einwohnern inzwischen. Und da, wenn ich hier will, dann muss ich nach Mingen fahren, von Netzkirch aus. Muss dann mit der S-Bahn nach Wolfratshausen rausfahren und dann umsteigen in einen Bus und mit dem Bus nach Geretsried fahren. Und da bin ich so lange unterwegs, dass ich eigentlich genauso schnell mit dem Radl dort war. Mhm. Und das, ich muss ein Auto haben in der Position.
Natürlich, ja. Ich finde es aber sehr inspirierend, dass du dennoch sehr viele Termine, vor allem in deiner Position und Funktion als Politiker, dennoch so viel mit dem Zug unterwegs bist. Natürlich habe ich jetzt keinen Einblick, wie viel du denn wirklich unterwegs bist mit dem Zug, aber ich höre schon raus, dass du schon bestmöglich das versuchst, oder?
Ja, und es ist dann teilweise auch eine Mischung, weil mit einem Mitarbeiter, der wo mit hinkommt, mitnehmen kann und dann vor allem im Zug wieder heim oder so. Mhm. Auch also meine Strecken von Holzkirchen nach Berlin fahre ich immer mit dem Zug. Mhm. Zurzeit ist das eine Vollkatastrophe, weil ich habe Baustelle Deisenhofen, Baustelle Ingolstadt, Baustelle zwischen Berlin und Bitterfeld.
Aber du nimmst trotzdem die ganzen
7 Stunden statt 5 Stunden.
Es ist du nimmst trotzdem schlimm. Die ganzen Hürden auf dich und bist eben dann wirklich nicht mit dem Auto unterwegs. Es ist so eine Einstellung für dich selbst oder
also sagst mit du? Autofahren nach Berlin war sowieso überhaupt keine Option. Mhm. Da brauche ich ja länger als mit dem Zug. Und ich kann währenddessen nicht arbeiten, weil ich muss mich konzentrieren und fahren. Mhm. Die Alternative war Flugzeug. Mhm. Also ich habe diese Netzkarte für die erste Klasse, für die Bahn. Ich kann Bahn fahren in der ersten Klasse so früh wie, ohne dass ich dafür was zahlen muss als Bundestagsabgeordneter. Das steht sogar in der Verfassung.
Oh,
das
wow.
Ist ganz ein lustiger Punkt, dass die Bundestagsabgeordneten dürfen in der ersten Klasse die bundeseigenen Bahnen benutzen. Eigentlich komisch, dass das in der Verfassung steckt, aber wir dürfen auch fliegen. Also es gibt im Bundestag ein Reisebüro, mhm. die uns auch Flüge buchen würden. Mhm. Das habe ich jetzt einmal genutzt, als ich nach Chisinau geflogen bin, also nach Moldawien als Wahlbeobachter für die OSZE. Aha. Aber für Berlin, München, ich sage, das möchte ich auch nicht machen. Also auch in Situationen, wo man denkt, so ein bisschen Zeit spart man dann doch. Nein, da fahre ich mal mit dem Zug.
Glaube ich. jetzt sind wir schon ziemlich tief drin, aber dennoch eigentlich noch so als Einstiegsfrage, nicht nur woher du gerade kommst, sondern auch an jeden Politiker so die Einstiegsfrage, was ist deine Geschichte? Warum hat es dich in die Politik gezogen?
Also wenn ich das historisch beschreiben soll, ich mache das jetzt schon richtig lange. Ich bin neulich mal geehrt worden, vor 2 Jahren, dass ich 20 Jahre Parteimitglied bin. So, das ist mit unter 40 dann doch eine ganze Zeit. Ich glaube, ich bin mit 18 bei den Grünen eingetreten. Mhm. Und wenn ich das historisch betrachte, wer kommt es dazu, dann sind es eigentlich zwei Stränge, die sie da treffen, die mir auch ganz klar zu den Grünen geführt haben und jetzt nicht zur SPD oder zur CSU. Und das ist zum einen, dass ich immer schon so ein Öko war. Ich kann mich nur erinnern, so an die frühen 90er Jahre, da gab es in Bayern schon ganz viele Umweltdebatten, die jetzt zum Teil wiederkommen. Also ich weiß noch, der in der Grundschule war, dass es so üblich war, dass so Hausfrauen mit Tupperdosen in den Supermarkt gegangen sind, um sich Wurst und Kas an der Theke direkt in die Tupperdose geben zu lassen, um Plastikmüll zu sparen. Also dieses Thema Plastikmüll sparen, das war schon mal relativ groß. Auch ich habe eine Grundschullehrerin gehabt, die sehr ökologisch aktiv war, die uns auch den Klimawandel damals schon erklärt hat. Klimawandel war bei mir irgendwie in der dritten, vierten Klasse ein Lehrinhalt, der verständlich war, so wie in einem Gewächshaus. Hält das CO2 die Wärme auf der Erde, der Planet heizt sich auf. Ich habe das irgendwie früh mitgekriegt und bin da, weil ich auch, glaube ich, jemand bin, wenn ich jetzt nicht nur historisch betrachte, sondern wer kommt das vom Denken her, ich versuche das Richtige zu machen. Mhm. Also da bin ich immer schon so ein Öko gewesen. Ich kann mich dann erinnern, dass es wieder weniger geworden ist. Ich habe irgendwann in meiner Gymnasialzeit beim Schreibwarenkörner in Holzkirch die letzten Öko-Hefte gekauft, die es noch gegeben hat. Da gab es dann irgendwann, die Nachfrage war dann nicht mehr so groß. In die Nullerjahre, wäre in die 90er Jahre und dann hat er die irgendwann aussortiert. Dann habe ich die letzten hab ich dann gekauft. Auf der anderen Seite gibt es bei mir in meiner Historie Stellen, wo ich ziemlich Außenseiter war. In der Schule nicht immer bloß ein einfaches Leben gehabt habe, gerade im Umgang mit den Mitschülern. Und das da kann ich jetzt viel drüber sagen. So, eine Sache, die mich dazu gebracht hat, dass ich eigentlich, also der Schluss, den ich daraus gezogen habe, war, dann zum einen kann man sich denken, was die nicht umbringt, macht die härter. Und ich glaube schon, dass ein Teil von meiner Resilienz jetzt daher kommt, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe. Aber gleichzeitig war mein Schluss eigentlich eher, dass ich lieber in einem Umfeld sein möchte, wo jeder Einzelne die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln und positiv dabei unterstützt wird von der Gesellschaft. Und diese Außenseiterposition hat mich so ein bisschen auf eine linksliberale Schiene gebracht, weil ich sage, es gehört irgendwie dazu, dass Leute unterschiedlich sind und dass man sie nicht fertig macht, weil sie unterschiedlich sind. Mhm. Und deswegen, das trifft sie ja ganz gut dann bei den Grünen, so Öko und ein bisschen linksliberale Einstellungen.
Aha. Hast du dann das auch vom Elternhaus mitgekriegt, die Einstellung? Oder war das dann überwiegend von, wie du gesagt hast, jetzt von einer Klasse von Lehrerinnen?
Ja, schon auch. Also, meine Eltern sind jetzt keine übermäßig politischen Personen, das kriege ich bei Leuten, die so schon aus mehrere Generationen politische Familien kennen, anders mit, aber schon so, dass wir auch daheim diskutiert haben.
Also es herrscht auch Grundinteresse.
Ja, und es ist ja so, dass jetzt ein Bruder von mir ist ja gerade in der SPD sehr aktiv hier im Landkreis. Ein Cousin von meinem Vater ist für die Grünen im Gemeinderat in Verleih. Wir sind schon eine Familie, wo sowas da ist, aber ich habe es jetzt nichts mehr gekriegt, wenn man es, der neue Landwirtschaftsminister, da Alois Rainer, dass dem sein Vater auch schon im Bundestag war und seine Schwester, oder Schwester, die auch schon Ministerin war, wo das so richtig tief drin liegt. So weit geht es da nicht.
Wie man es eh schon bei Bruder sind, habe ich mich schon immer gefragt, bist du auch mit der Dorothea Bär irgendwo?
Nein, überhaupt nicht.
Gar nicht, gell?
Nein.
Gar nicht verwandt, okay. Ja, aber das ist auch wieder so, das ist typischer Vorteil, erst dann zweiter Blick.
Also, nein, es ist, manchmal ist es ganz lustig, wenn ich aber mal Wenn dann im Merkur steht Bär und Eigner im Breiwirt, da muss ich schauen, was ist los? Ah, na okay, die Nils Eigner, die Doro Bär, ich habe nicht einen Termin versammelt.
Ist auch gut. Wenn wir jetzt nochmal da zurückkommen, deine Beweggründe zur Politik, gab es einen speziellen Moment oder welche Momente haben die ursprünglich dazu bewegt, dich vor allem für diese Themen oder Interessengebiete zu beziehen, also jetzt Umwelt, Handelspolitik und auch die allgemein diese transparente Demokratie, sage ich jetzt mal. Also ist es irgendwann entstanden oder war das von Anfang an klar, du möchtest vor allem in dem Sektor was umsetzen?
Also eigentlich war das die Entwicklung, die ich gerade schon beschrieben habe. Und es gibt jetzt keinen so einen konkreten Punkt, wo man sagen kann, jetzt irgendwie, weil der Stoiber Kanzler werden wollte oder weil die Klimakonferenz in Kopenhagen gescheitert war oder irgend sowas, dann kann das hat jetzt der konkrete Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht zu den Grünen, jetzt möchte ich irgendwie in die Politik. Es ist ja oft so, dass man, wenn man Politik macht, nicht unbedingt, also nicht jeder, der jetzt sagt, ich trete der Partei bei, egal welcher Partei, sagt, und ich möchte dann ein Kanzler werden. Sondern ganz oft ist so, dass du, das glaube ich, ist, und in meinem Fall also, du fängst an, Dinge zu machen, weil du gerade Bock drauf hast, dieses konkrete Ding zu machen und du merkst dann, okay, was noch alles gibt. Also um da mitzumachen kann, ich kann auf die nächste Ebene gehen, ich brauche das nicht bloß mein Ortsverband, sondern ich fahre mal auf einen Bundesparteitag, ich fahre mal auf eine Bundesversammlung. Ich war dann sehr stark in der Grünen Jugend aktiv während meines Studiums, weil es einfach eine Möglichkeit war, viel zu machen, viel zu lernen, viel rumzukommen und nicht nur, weil es ein Karrieresprungbrett war und ein Schritt war.
Was genau treibt die heute an?
Also zum einen einen großen Drang, das Richtige zu machen. Wenn ich sage, ich denke dann darüber nach, was mache ich, und dann spielt dabei eine große Rolle, was halte ich eigentlich für richtig?
Was hältst du für richtig?
Also sehr stark bin ich jemand, der in die Zukunft investiert, der sagt, ich bin bereit, einen kleineren Schritt jetzt zu machen, damit ich einen größeren später machen kann. Und das gilt auch mit so einem Blick aufs Gemeinwohl. Also ich bin sehr überzeugt davon, dass ich nicht in dieser Welt leben kann und sagen kann, ich schaue, dass ich genug habe und dass ich mir im Zweifelsfall auch irgendwann Raum schaffe bis zur Spitze meines Pilum, ja, und darin das verteidige ich dann mit allen Mitteln und was die anderen machen, ist mir wurscht. Weil ich glaube, wenn das alle so machen, dann gehen wir irgendwann aufeinander los. So, das heißt, ich muss als einzelne Person bereit sein zu investieren, dass diese Gesellschaft so funktioniert, dass ich darauf vertrauen kann, dass auch ohne, dass ich ständig meinen eigenen Raum mir erkämpfe, dass ich ständig schaue, was habe ich noch auf dem Konto und im Zweifelsfall kann ich schießen, das hier so funktioniert, dass ich darin gut leben kann. Ich bin also gerne bereit, auch zu investieren mit dem, was ich mache, in diese Gesellschaft. So, das, und nur so funktioniert unsere Gesellschaft. Also was sind das, 29 Millionen Ehrenamtliche, glaube ich, die vom Sportverein, was Theater und Naturschutz und Tierschutz und die Hütten vom Alpenverein pflegen und was weiß ich was, ohne die da jetzt überhaupt nicht funktionieren. Und genauso irgendwie die im Gemeinderat sitzen. Und da, also dieses, wenn wir alle in unsere Gesellschaft investieren, dann kommt dabei auch was Sinnvolles raus. Und gerade über diese ökologischen Fragen, ja, ich bin bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben, um Essen zu haben, das bei mir aus der Region kommt, das von einem Biobetrieb kommt, in der Überzeugung, dass es letztendlich für uns alle besser ist und dass es auf die Art und Weise auch für mich zu einem guten Leben führt und für meine Umgebung.
Kleine Werbeunterbrechung mit dem heutigen Partner.
Bei uns geht es um mehr als Bilder. Es geht um echte Geschichten von Athleten, Abenteurern und Persönlichkeiten, die sichtbar werden wollen. Der Fotograf Jack begleitet Projekte mit Reportagen und Dokumentationen authentisch, nahbar und mit einem besonderen Blick fürs Wesentliche. Sein Podcast Jackpot zeigt, warum ihm das so wichtig ist, Menschen eine Bühne geben, ihre Träume, ihre Leidenschaft und ihre Visionen festhalten für Sponsoren, Partner und alle, die inspirieren wollen. Wer professionelle Kommunikation nach außen sucht, wer zeigen möchte, wofür er brennt, findet in Jack's Corner den richtigen Partner. jackscorner.de.
Dieses Aufeinander losgehen, wie du es gerade beschrieben hast, hast du das Gefühl, dass sich die, vor allem jetzt Politiker, aber auch die Bürger und Bürgerinnen, dass die heutzutage ein bisschen intensiver oder mehr aufeinander losgehen? Ist dieser Prozess schon irgendwie gestartet und wie ist da vielleicht auch vor 15, 15, ich sag mal, vor Corona. Wie war das da davor? Hast du da irgendwie so Gefühle, wie es damals war, wie es heute ist?
Ja, das ist wieder ein ganz großes Thema. Weil wir kennen, also so zum, da gibt es ja zwei unterschiedliche Tendenzen, die in unterschiedliche Richtungen gingen. Zum einen hat der Teil der Bevölkerung das Gefühl, dass ja letztendlich die Politiker immer ähnlicher werden. In dem, was man sagt, in dem, wie man auf Umfragen schaut und Ähnliches. Und dann schaut man nostalgisch irgendwie, ob sich der Franz Josef Strauß in die 80er Jahre, wie hat er geheißen, der Wehner von der SPD, glaube ich, wie sie die gestritten haben im Fernsehen, im Parlament, bis die Fetzen fliegen. Und wie die SPDler in die 50er Jahre einen Altnazi aus dem Bundestag raus geprügelt haben, tatsächlich mit der Faust, weil der die Endlösung Holocaust nur positiv vertreten hat. So, da kann man so ein bisschen nostalgisch zurückschauen auf Zeiten, wo es auch richtig zur Sache gegangen ist, weil das der Demokratie auch gut tut. Und ich glaube, es gibt Situationen, wo so eine Schlägerei im Parlament durchaus mehr staatstragend, das problematisch ist, wenn man so einen Fall nimmt, diesen einen konkreten Fall, den es da mal gab. Ja. Aber auf der anderen Seite ist das ja selten bis gar nicht ins Persönliche, Private, Körperliche gegangen. Mhm. So, und das ist schon was, wo dieser Aufstieg von Rechtsradikalen, den wir gerade erleben, bei mir die Angst auslöst und an vielen Stellen den Raum einfach kleiner macht, weil Menschen diese Angst haben oder auch das konkrete Erleben haben, dass es jetzt eine politische Kraft gibt, die nicht mehr davor zurückschreckt, einen politischen Gegner auch einfach als einen Feind, den es zu vernichten gilt, zu betrachten und den man nicht im, wo man sie nicht im Parlament oder bei Demonstrationen oder was weiß ich was um die Ohren haut, in dem Bewusstsein, dass man beide irgendwie am Gemeinwohl interessiert ist, sondern was sagt, die müssen wir rausdrängen, auslöschen und die, wir haben die Situation, dass uns eben, ist gar nicht lang her, dieses Jahr, Thüringer Kommunalpolitiker einen Brandbrief nach Berlin geschrieben haben an grünen Parteivorstand. Leute, wir halten das hier nicht mehr lange aus, die zünden uns die Autos und die Mülltonnen an. Wir können hier nicht als grüne Stadträte weiter auftreten, wir müssen uns überlegen, umzuziehen. Und das ist schon eine krasse Entwicklung. Mhm. Wo man, aber das hat eine ganz klare Ursache bei den Rechtsradikalen. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, wo man, also mit einem, wenn ich bei mir im Landwirtschaftsausschuss das anschaue, mit unseren SPDler, mit unseren CSUler, mit den Linken komme ich sehr gut klar. Wir sitzen auch, wenn wir jetzt auf so einer Ausschussreise unterwegs sind oder nach einem langen Plenartag, wo das Plenum noch nicht vorbei ist, aber unsere Themen schon alle, dann kann man auch in der Nähe vom Bundestag in einer Kneipe sitzen und dann sitzt da CSUler und der Grüner und eine von der Linkspartei und man redet miteinander und trinkt dann Whisky. Also das ist, das funktioniert irgendwie schon noch, aber wir haben halt eine Gruppe, die da nicht mitmacht. Auch nicht mitmachen will, wo wir auch nicht wollen, dass die da mitmachen und was wirklich gefährlich wird inzwischen. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass es immer schwieriger wird, dass man Leute finden, die für den Gemeinderat kandidieren. Hm. So, also möchtest du in der Situation sein im Gemeinderat. Und das überlegen sich halt gerade viele, weil jetzt ist gerade die Situation, wo man die Gemeinderatslisten aufstellen und wo dann auch die Frage kommt an Leute, die irgendwie engagiert sind, hier in der Gesellschaft, im Landkreis oder in einer Gemeinde. Möchtest du nicht vielleicht für unsere Partei, und dann fragt die andere womöglich auch noch, auf die Gemeinderatsliste geht. Das war irgendwie cool. Der Gesicht können wir brauchen und du bist doch auch engagiert hier, du kannst ja auch mitmachen dann und so. Dass sie dann viele Menschen überlegen, die genau in der Situation sind, ja, okay, mich jetzt da hineinzubegeben, was ist dann, wenn es so richtig abgeht, wir haben das gesehen bei Corona, dass die Anti-Maßnahmen-Proteste dann beim Olaf, beim Landrat, vor der Haustür waren und nicht mehr vom Landratsamt. Das geht einfach gar nicht. Ja, insofern, das zerstört ein Stück Demokratie. Weil wenn keiner mehr bereit ist zu kandidieren, wenn die Leute die Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft über das, was sie machen, dann nicht mehr sagen, ja, und ich bin aber auch bereit, in einen Gemeinderat zu gehen, vielleicht für einen Landtag oder Bundestag zu kandidieren, dann funktioniert das halt nicht mehr.
Mhm. Ich habe so 2, 3, 4 Folgefragen und Inhalte. Ja,
ihr redet ganz schön lang am Stück immer,
gell? Nee, das ist super. Nur vom einen Thema gleich zum nächsten. Einmal nur kurz davor, du hast ja gemeint im Endeffekt, du hast früher schon stark an deiner Resilienz gearbeitet, gell? Was du kurz mit eingebracht hast, dass du dadurch resilient geworden bist. Ich kann es leider mal wiederholen. Wir haben ja jetzt gerade ganz extrem dieses Thema. Früher hat man sich noch geschlägert im Bundestag, gell? So war das halt irgendwie.
Das ist ein Fall aus dem Einfall.
Nein, aber ist ja
eine sehr staatstragende Schlägerei
in dem Fall. Mit bei uns in der was weiß ich, in die Freundesgruppen oder sonst wie, hat man Probleme ja teilweise anders am Stammtisch gelöst. Da kommen wir wieder zu dem Thema. Du hast ja vorher gemeint, die Bürger und Bürgerinnen, und das beobachte ich auch, dass die immer irgendwo näher sind wie in der Politik. Also diese Gefühlsverbindung, sage ich mal. Verstehst du, was ich meine? Dass die Politik selbst gerade irgendwie führungslos ist, nicht genau weiß, ja, was tun wir, irgendwie traut sich keiner, der Mut ist irgendwo weg, wir haben alle irgendwo diese Ängste und in der Bevölkerung spielt das Gleiche. Deswegen, was ist man? Deswegen ist die Frage,
ja, ob das... Aber das ist auch ja, eine relativ banale Feststellung, ohne dass ich dir jetzt da irgendwie Blödheit unterstellen will, aber natürlich spiegeln wir in der Politik das, was in der Bevölkerung passiert. Das ist ja auch Sinn der Sache. So eine Wahl bedeutet ja auch was. Und wenn man Ich habe das vorher schon gehabt beim Europaparlament. Wir merken halt immer im Europaparlament, dass dieser Rechtsruck dazu führt, dass da jetzt ein Riesenhaufen Faschisten sitzt und dass es andere Mehrheiten gibt als vorher und andere Ergebnisse gibt als vorher. Und wenn die Bevölkerung unsicher ist, wenn die Bevölkerung weiter nach rechts rückt, wenn die Bevölkerung weniger Moral erwartet von der Politik, dann ist das, was rauskommt, ja auch unsicherere, rechtere, korruptere Politik. Und wir haben ja im Bundestag, also ich weiß nicht, wenn ich unterwegs bin mit den Kollegen, parteiübergreifend, wir haben gewisse Probleme, was Vielfalt angeht. Weil wir überdurchschnittlich männlich sind, ja, wenn man, also es gibt so, wenn man so am Amt da sitzt und es sind dann überhaupt keine Frauen mehr in der CDU und AfD-Fraktion, dann kann man davon nach rechts schauen, also ich schaue nach links, weil wir sitzen in der Mitte und links-rechts rechnen wir vom Bundestagspräsidium aus. Aber wenn ich sozusagen dann auf die nach links schaue, also auf die rechte Seite, und die sieht dann bloß noch Männer im Amtszug, dann denke ich mir, die schauen eigentlich alle gleich aus. Also wir haben schon da so ein paar Vielfaltsprobleme, was Migrationshintergrund angeht, was die Bildungsabschlüsse angeht, da sind einfach sehr viele Akademiker da im Vergleich zu dem, was in der Bevölkerung da ist. Aber wir haben dann schon auch Leute von überall aus dem Land, die sehr unterschiedliche Ansichten und Lebensstile haben. Und wir haben auch Alkoholiker und wir haben auch
im Bundestag.
Ja, natürlich. Und ich glaube nicht, dass das mehr oder weniger sind als im Rest der Bevölkerung. Vielleicht sind es sogar ein bisschen mehr. Wir haben total gescheite Leute und wir haben Deppen und mehr. Also es spiegelt sich schon die Bevölkerung im Gewissen, gerade in diesem Bundestag. Es ist bloß so, dass wir alle verrückt sind in diesem Bundestag, weil ich höre ja oft, das möchte ich nicht tun, was du machst. So, das ist ja, das war mir irgendwie zu führen, dann dieser ständige Stress und die Entscheidungen, die man treffen muss und so was. Also wir sind dann doch alles dadurch geeint, dass wir sagen, wir tun uns das an.
Wo jetzt eigentlich raus wird, ist, hast du das Gefühl, dass wir alle als Bevölkerung immer sensibler natürlich geworden sind, aber irgendwo vergessen haben, resilient zu werden? Weil das, was ich ganz oft beobachte, sind halt immer diese, teilweise genau direkt bei mir in meinem Leben, im nahen Umfeld, es wird was gesprochen, man sagt irgendwie das und das in der Wortwahl, aber die Wortwahl allein, die passt irgendwie nicht und plötzlich flippt man aus, wo man sagt, hey, okay, sorry, dann nimmt man jetzt anstelle von dem Wort ein anderes her, Inhalt ist eigentlich der gleiche, aber macht doch nicht so ein riesen Ding auf. Ich habe das Gefühl, dass das ganz, ganz viel so mehr Stadtbild. Jeder meinte, also viele haben das Gefühl, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber da macht man so einen riesen Fass auf wegen dem Thema. Klar, ein Politiker in seiner Größe muss ich absolut klar ausdrücken, schon klar.
Ja,
aber das spiegelt sich ja auch wieder bis runter zu uns selbst.
Also, Ich teile meine Antwort jetzt mal in zwei Teile, weil zu Friedrich Merz doch noch was sagen muss dann.
gerne.
Die Tage durch die Presse geistert, weil er irgendwie über den Ort, an dem die Klimakonferenz stattfindet, wo Lula, also der brasilianische Präsident, sehr explizit gesagt hat, ich bringe die Weltgemeinschaft an einem Ort, an dem man die Zerstörung sieht, die Umweltprobleme anrichten und wo man auch Armut sieht. Und der Merz kommt heim und sagt, sind wir froh, dass wir da wieder weg sind an diesem Ort, wo wir letzte Nacht waren. Und es sind natürlich alle beleidigt in Brasilien, dass er so drüber redet. Und das ist undiplomatisch und dumm. Aber was diese Stadtbildgeschichte angeht, glaube ich nicht, dass er nur undiplomatisch und dumm war, sondern da steckt ja eine ganz klare Ansage drin in Richtung der Rassisten und in Richtung der von Rassismus Betroffenen. Also wir haben dazu schon auch Debatten gehabt bei uns in der Fraktion, weil natürlich muss man irgendwie darüber reden, wenn Unsicherheiten da sind in der Stadt, also Unsicherheiten, Stellen, an denen Unsicherheit ist, an denen die Menschen sich nicht sicher fühlen. Das aber zu verknüpfen damit, dass man im Stadtbild ja sieht, dass mehr abgeschoben werden muss, das sagt ja den Menschen, man sieht ja, wo das Problem ist, und zwar an der Haut- und Haarfarbe von den Menschen in der Stadt. Und das ist quasi die Definition von, was Rassismus ist. Und das ist schon einige bei uns in der Fraktion, die selber Migrationshintergrund haben, dann sehr nahe gegangen, wenn der Bundeskanzler, der ja auch unser Kanzler ist, obwohl ich ganz sicher sagen kann, ich habe ihn nicht gewählt, so über die Menschen im eigenen Land spricht. So, und das ist eine mal ganz andere Frage, als kann man darüber sprechen, dass es Orte gibt, wo man sich nicht oder nicht mehr so sicher fühlen kann. Weißt du, das ist auch für alle Menschen was Unterschiedliches. Aber ich glaube nicht, dass das einfach nur blöd war, sondern das zielt ja in eine bestimmte Richtung. Es gibt ja Menschen, die freuen sich eher, wenn er sowas sagt. Er möchte diese Kontroverse haben. Er möchte auch, dass wir so reagieren, wie wir reagiert haben. So, und jetzt aber, was man breiter in der Gesellschaft sieht, ich glaube, dass das ein dialektischer Prozess ist, also ein Hin und Her, an dem die Gesellschaft insgesamt wächst. Mhm. Weil es macht ja Sinn, dass wir uns überlegen, was man so sagt. Und es macht ja gleichzeitig Sinn, dass wir eine gewisse Freiheit darin haben. Und wenn in einem positiven Fall derjenige, der ab und an sich vielleicht zu flapsig ausdrückt, einmal darüber nachdenkt, ob er nicht vielleicht in einer vielfältigen Gesellschaft damit einem Teil der Menschen auf die Füße tritt und die verärgert und die nicht mitzieht. Und auf der anderen Seite derjenige, der sich an seine Wörter aufhängt, irgendwann merkt, ui, sich so an einem Wort aufzuhängen, das bringt uns ja auch nicht weiter. Dann kann man so einen dialektischen Prozess haben, wo man mal ein Problem hat und dann eine Gegenthese und am Ende aber eine Synthese, wo man insgesamt weiter ist. Ich sehe das eigentlich jetzt nicht als das ganz, ganz, ganz große Problem. Und ich glaube auch, dass eine insgesamt sensiblere Gesellschaft der Ausdruck von Wohlstand ist. Mhm. Und ich freue mich, dass es in unserer Generation schon sehr viel einfacher ist, zum Psychologen zu gehen und zu sagen, ja, ich mache Therapie, als das in der Generation unserer Eltern war. Ich glaube, dass das insgesamt eine total positive Entwicklung ist, dass Menschen sich mit sich selber da auseinandersetzen und versuchen, sich selber weiterzuentwickeln und nicht alles in sich hineinfressen oder in Bier ertrinken.
Ich glaube, vergessen so viele Leute, dass eigentlich so, wie die Welt heute ist, ich glaube, besser war es ja noch nie, oder? Ja. Also mit den Presse oder Medien, also in meiner Bubble jetzt in Thema Medien, wo es ja ganz oft heißt, so von wegen, ja, das und das, nur noch Schlagzeilenpresse und keine Ahnung, welche Vorteile und Unterstellungen da so kommen, aber wenn man es dann vergleicht, so von vor 20 Jahren zum Beispiel Tagesschau, was die so gebracht haben, also diese, nicht jetzt nur so kleine Kritiken, was genau nicht passt, sondern einfach die ganze Qualität an Berichterstattung und die Vielfalt und die Tiefe. Ich habe also das Gefühl, dass früher das, wenn man jetzt wieder auf Politikebene geht, dass es früher auch einfach ganz anders war, dass die Leute sehr viel weniger Interesse an dem gehabt haben, was heute alles so passiert. Sag Alo zum Beispiel, bist du der Meinung, dass so ein Podcast, wo man sich über Dinge unterhält, dass es früher die Leute irgendwo interessiert hätte, hätte es sowas gegeben? Weil ich glaube, diese Tiefe, die haben wir Menschen jetzt irgendwo erreicht, durch den Wohlstand, sich Zeit zu nehmen, reflektierter zu denken, zu handeln, viel intensiver zu kommunizieren und nicht nur über die Arbeit, ja, was hast du halt den ganzen Tag gemacht, ja, irgendwie halt das und das umgesetzt, wo du dann plötzlich ja nicht mehr resilient bist. Ja, also weil du das nie wirklich gelernt hast, mit dem umzugehen, mit dieser ganzen mit den ganzen Eindrücken, mit den Gedanken, mit dem Austausch von Menschen, weil es vielleicht psychologisch was aufmacht. Hast du da jetzt folgen können, was ich meine damit? Dass die Bevölkerung immer sensibler wird im Austausch, aber dann im Endeffekt nicht genau das Wissen hat, was kann man denn jetzt machen, um mit dem ja wirklich umzugehen?
Wie gesagt, das Sensibel finde ich ja erstmal an vielen Stellen gut.
Es ist total großartig, auf jeden Fall.
Wie liebevoll wir heute mit Kindern umgehen. Also meine Tante, die ist schon Mitte 80er Zeit, wenn sie in ihrer Schulzeit auf der Klosterschule war, wie die Nonnen das Kreuz von der Wand genommen haben und die Kinder damit geschlagen. Also, wenn man sich das halt vorstellt, das ist ein Verbrechen, aber das war damals eine normale Erziehungsmethode. Da sind wir schon sehr viel besser, auch weil wir sensibler miteinander umgehen, weniger gewaltvoll miteinander umgehen, irgendwie mit mehr aufeinander achten umgehen wir. So, wir haben Und wir sind da auch nicht am Ende von einem Prozess. Es ist immer noch so, dass Homosexuelle auf dem Land draußen eine relativ hohe Selbstmordrate haben. Mhm. Also wir sind nicht ganz weg von einem gewaltvollen Umgang, aber ich glaube, dass das insgesamt eine große Verbesserung ist. Und jetzt ist die zweite Frage, sind wir manchmal nicht überfordert davon, wie viele Möglichkeiten das gibt, wie schnell die Entwicklung ist, die stattfindet. Vielleicht auch, weil es bestimmte Grenzen, die uns von außen gesetzt worden sind, in der Vergangenheit gar nicht mehr gibt. Jetzt die Notwendigkeit besteht, wenn man nicht fragt, dann will sich selber Grenzen zu setzen, ein bisschen Selbstbegrenzung zu betreiben. Und da sage ich, da die sagen, ja, das stimmt schon. Also die Geschwindigkeit, mit der sie Entwicklungen gerade vollziehen und auch die Menge an Krisen, die sie so aufeinander stapeln, das ist schon krass. Ich glaube, dass Generationen vor uns auch viel Veränderung miterlebt haben. Also meine Tante, wenn ich jetzt überlege, die ist im Zweiten Weltkrieg geboren. Die hat als Kind die ganzen Trümmer mitgekriegt. Dann Wirtschaftswunder, die 68er, die Wiedervereinigung. So, du lebst dann einen großen Teil von deinem Leben, inzwischen dann doch nicht mehr so einen ganz kleinen Teil von deinem Leben mit Internet und Computern. Und aber einen ganz entscheidenden großen Teil, das ganze Berufsleben eigentlich ohne. Das ist schon schon krass, wie viel Veränderungen es tatsächlich über die letzten Jahrzehnte gegeben haben. Und dann aber jetzt die letzten 10 Jahre, der lange Wirtschaftsboom, den wir gehabt haben, Migration, Krieg in der Ukraine, Corona, Klimawandel, den man überhaupt nicht mehr auskommt, also einfach so viel an Problemen, Krisen sie aufeinander stapeln. Und ich glaube, da war es schon eine Aufgabe auch für die Politik und ich glaube auch für progressive Kräfte, gerade auch für Umweltbewegung zu sagen, wir geben auch eine Utopie, in der das nicht mehr so ist, in der man ein bisschen Ruhe wieder reinkriegt und ein Ziel, wo wir hinkommen, wo nicht eine ständige Transformation notwendig ist und eine ständige Disruption, was da machen heißt, also dass wirklich eine Zerstörung als positiv betrachtet wird in Teilen von dieser Tech-Szene dann, wir machen alles neu und zwar alle 5 Jahre, sondern wo wir an einen Punkt kommen, okay, jetzt haben wir aber auch eine Art zu wirtschaften und miteinander umzugehen, die so gut ist, dass wir davon gar nicht mehr so dringend weg müssen, auch weil wir erkennen müssen, dass wir unseren Planeten kaputt machen, wenn wir so weitermachen. Mhm. Also man sich allein mit der Frage beschäftigt, wie ist der, ein bisschen was Obskures zu nehmen, was nicht ständig in der Debatte ist, wie ist eigentlich der Wasserverbrauch von künstlicher Intelligenz? Das ist ganz spannend, weil wir inzwischen einen relevanten Teil der kompletten Rechnerleistung weltweit nur ins Training von künstlicher Intelligenz geht. Und wenn man die NGOs, die sich damit beschäftigen, da gibt es die Algorithm Watch zum Beispiel, die sagen, wir gehen davon aus, dass wenn wir projizieren, wie sich das momentan entwickelt, dass wir 2030, also in 5 Jahren, ungefähr die Hälfte von der kompletten Rechnerleistung von allen Computern, die es gibt auf der Welt, nur damit beschäftigt sind, künstliche Intelligenz zu trainieren und zu betreiben. Und man dann weiß, was ich an Ressourcen brauche, um diese ganzen Computerchips herzustellen und um auch diese Rechenzentren zu kühlen, was allein an Wasser verbraucht wird. Da muss man sich die Frage stellen, funktioniert das eigentlich überhaupt, wenn man mit dieser Geschwindigkeit in diese Richtung weitermachen oder da sagen, nein, das funktioniert so nicht und da müssen wir bremsen und da hoffe ich, dass das auch die Überforderung, die wir wahrscheinlich alle irgendwo mal haben mit der Geschwindigkeit von Veränderungen, rausnimmt und sagt, okay, wir wissen, wir können das in Bahnen lenken, es kommt wieder stabilere Zeit.
Mhm. Ja. Wie genau hältst du persönlich an oder machst du mal den Stopp?
Das ist eine gute Frage, weil ich in einer Situation bin, wo ich sozusagen von meinem Kalender von einem Termin in nächsten komme und tatsächlich ist eine Sache, die mich da ein bisschen entschleunigt, ist das, wo wir vorher waren, das ist die Art und Weise zu reisen. Also so eine 9-stündige Zugfahrt von Berlin nach Holzkirchen über Mannheim, weil überall anders Baustelle ist. Das ist ein unfreiwilliges Entschleunigen. Aber klar hat ein Bundestagsabgeordneter auch Urlaub.
Und, das erreicht dir persönlich?
Ich glaube, wenn ich das jetzt machen müsste, bis ich 70 bin, dann wird es mir nicht reichen, aber momentan ja. Und also man muss sich schon fragen, was macht man eigentlich, was braucht man dann eigentlich alles? Für mich ist so ein ständiges Hin und Her mit meinem Büro, Karl, du musst dir mal neue Hemden kaufen. Dann sage ich, nein, die alten gingen schon noch. Das ist jetzt relativ neu hier und ein bisschen, ich habe irgendwann entschieden, mehr Trachtensachen zu tragen, aber
bist du ein Trachtler, oder?
Nicht irgendwie trachtenvereinsmäßig, aber wenn ich mir dann, wie ich vorher schon gesagt habe, da die rechte Seite vom Parlament anschaue und die schauen alle gleich aus und dann sitze ich selber da in einem dunkelblauen Anzug mit einem weißen Hemd, dann denke ich mir, ich schaue auch so aus und dann habe ich ja eigentlich die Möglichkeit, ganz tolle Möglichkeit, die ich hier habe, als jemanden, der aus einer Region kommt, wo man so sehr viele Menschen haben, die einen Tracht rumlaufen und ich war selber auch schon in Lederhosen auf Punkkonzerten oder so, dass ich mit einem Farb- und Akzent und der regionale Bedeutung mitsetzt, dadurch, dass ich einfach mal andere Farben von Hemd und Jackett anhabe als alle anderen da im Bundestag. Ja, das ist cool.
Okay. Kommt Haare färben oder sagen wir in den Sinn?
Nein, also muss sich nicht alles immer ändern.
Das ist auch sehr gut, muss sich nicht alles ändern. Ich würde am Anfang eigentlich nur einbringen, so um was es eigentlich geht, so mit dem zweiten Blick, also dieses bewusste, genauere, tiefe Hinschauen, was wir im Endeffekt eh schon machen. Warum fällt es uns Menschen meistens so schwer, nicht nur die Symptome zu sehen, oder ich meine, nur die Symptome zu sehen und nicht wirklich diese strukturellen Ursachen dahinter irgendwo zu erkennen?
Also ich bin mir nicht sicher, ob ich die Analyse teile, dass es so ist, weil ich ganz oft hier genau die Aufforderung höre von sagen wir so, vom aktiven Teil der Bürgerschaft, die irgendwie das Land mitträgt. Ihr müsst mal aufhören als Politik, hier und da an Symptomen rumzudoktern. Das Problem, das ich dann habe, warum das meiner Interpretation nach dann auf der oberen politischen Ebene, da wo ich jetzt bin, Bundestag oder Europäisches Parlament, eigentlich nicht mehr so funktioniert, ist, dass ich ja einfach Interessensgegensätze habe, die in der Realität da sind. Also ich habe ich habe unterschiedliche Interessen zwischen Mietern und Vermietern. Ich habe unterschiedliche Interessen zwischen der Chemieindustrie und die Gemeindewerke, die probieren, das Wasser sauber zu halten. Also es gibt unterschiedliche Interessen an der Stelle, die sich ja auch in die unterschiedlichen Fraktionen im Parlament abbilden und wo man dann oft die Interessen von vielen Menschen gegen die Interessen von viel Geld nur mit sehr viel Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und Druck von eben die aktiven Bürger, die das Land mittragen, lösen kann. Und wenn der nicht da ist, dann ist immer schwierig, sich dagegen die Lobbys durchzusetzen, die sagen, okay, lass uns einmal das Problem nicht lösen.
Hast du das Gefühl, dass wir mittlerweile in so einer Art Pattsituation sind zwischen diesen zwei? Dass man sich irgendwo so befindet, dass eigentlich jetzt keiner mehr wirklich bewegt oder irgendwo sich wirklich was tut? So als Bürger oder Bürgerin bekommst du es ja meistens immer nur schwierig mit, so was tut sich denn jetzt wirklich?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir in einer Pattsituation sind. Das mag vor einiger Zeit noch so gewesen sein. Und es ist auch zum Beispiel Bürokratie ist ein Symptom von so einer Pattsituation. Wenn ich was habe, wo ich sage, das gehört eigentlich verboten und ich kriege dafür aber keine Mehrheit, aber die Seite, die sagt, nein, wir brauchen das, wir verdienen damit ein Geld, sagt, wir haben so viel öffentlichen Druck, irgendwas müssen wir machen, dann ist das Ergebnis eine Aufzeichnungspflicht. Oder sowas. Ja. Also es kommt ganz viel Bürokratie auch aus diesen schlechten Kompromisse heraus. Aber momentan erlebe ich an vielen Dingen, mit denen ich mich beschäftige, eigentlich, dass mit dem Rechtsruck, der auf ganz andere Sachen zurückgeht, der auf diese teils rassistisch hyperventilierenden Debatten um Ausländer und Asyl und so weiter zurückgeht, oder ein internationales Phänomen ist, dass der dazu führt, dass an ganz vielen Stellen sich die Interessen von großen Lobbyisten einfacher durchsetzen lassen. Und wenn im Europäischen Parlament die Rechtsradikalen mit den Konservativen dann von der Frage, achten wir auf Menschenrechte in Lieferketten, über wie schaut es eigentlich aus im Schutz vom Trinkwasser vor Chemikalien oder Gentechnik muss gekennzeichnet werden, was wir essen, wenn es aus gentechnisch veränderten Pflanzen hergestellt wird, sagen, ja, da geben wir der großen Industrie jetzt das, was sie will. Aber dann ist das, weil dieser Rechtsruck dazu führt, dass die Position von großen Unternehmen in die Parlamente gestärkt wird. Das ist ja auch kein Wunder. Also wenn man sich die AfD bei uns anschaut, die werden massiv finanziert von großen Vermietern. Mhm. So, deren Interesse ist nicht das der kleinen Leute. Ja, die spielen uns zwar die kleinen Leute, die ganz kleinen aus, aber sie vertreten letztendlich die Menschen, die tausende Wohneinheiten besitzen und vermieten. Mhm. Weil die finanzieren sie auch.
Über so zwei Wege, wo wir jetzt gehen können. Zum ersten Thema in Richtung deiner zum Beispiel persönlichen Studie auch, so mit persönlichen Studie, eure Studie Richtung Wohnraum, Leerstand oder eben, was wir davor schon mal waren mit den Chemikalien und oder allgemeine Chemieindustrie, ob wir dann vielleicht eher Richtung Pestiziden starten. Ja, the stage is yours, wähleweise.
Ja, du siehst, dass ich zumindest so weit geübt bin, dass ich meine eigenen Themen immer wieder in alles Mögliche hineinbringen kann. Ja? Was machen wir denn? Du bist da der Gastgeber, du kannst mir so ein bisschen leiten.
Wir machen es jetzt ganz anders. Ich habe davor noch mal eine ganz andere Frage mit dem Sensibilität in der Bevölkerung und auch, weil du vorher so ein bisschen, weil wir März mit reingebracht haben. Ist es für dich nicht irgendwie sinnvoller, wenn man zum Beispiel dieses Milliardenpaket vom März irgendwie in die eigene Bevölkerung bringt oder noch viel intensiver? Weil das ganze Rüstungsthema, gell, das ist ja ein großes Fragezeichen. Aber wie würdest du persönlich irgendwie so ein Milliardenpaket wertschöpfen?
Wertschöpfen ist gut, weil es ja tatsächlich dazu dienen sollte, auch die Wirtschaft dadurch anzukurbeln, dass wir investieren in die Infrastruktur. Mhm. Das ist so die Grundidee. Deswegen waren wir als Grüne und viele in der SPD oder Linken immer dafür, dass man sagt, wir lockern diese Schuldenbremse, weil wir aus der Zeit, in der Angela Merkel regiert hat, und in der aufgrund der Finanzkrise und der Ideologie, die an der Stelle unsere Regierung auch verfolgt hat, keine Schulden machen, extrem hoch priorisiert war, haben wir indirekt Schulden gemacht, die ich dann merke, wenn ich 9 Stunden von Berlin nach Hetzkirch brauche und nicht 5, weil die Bahn nicht funktioniert. Die man merken, wenn man für ein Windrad den großen Flügel um halb NRW rumfahren muss, weil in Nordrhein-Westfalen die Autobahnbrücken so marode sind, dass die Schwerlasttransporter außen rumfahren müssen. Also wir haben indirekte Schulden gemacht, weil wir nicht investiert haben. Weil der Infrastruktur, die bröckelt, ist letztendlich auch ein Stück Schulden, ja, das uns auch über den Kopf wachsen kann, genauso wie uns finanzielle Schulden, die wir auf der Bank haben, Schulden sind, die uns über den Kopf wachsen können. Und an der Stelle haben wir gesagt, wir lockern die Schuldenbremse, weil wir wissen, wir müssen ganz viel investieren. Und das trenne ich erst einmal von dem ganzen Thema Verteidigung, Rüstung, weil wir dafür auch nochmal extra die Schuldenbremse gelockert haben. Wir haben ja sozusagen beides gemacht. Wir haben einmal diese 500 Milliarden freigegeben für die Investitionen und Wir haben Geld freigemacht, die Schuldenbremse gelockert, dass wir sagen, das, was wir machen müssen im Bereich Verteidigung, das fällt da nicht mehr drunter. Und da kann man sehr breit dran gehen. Man muss davon nicht nur Waffen kaufen. Es ist so, jetzt ist es so, dass ich sage, man darf davon keine Waffen kaufen. Das macht durchaus Sinn, dass wir in der Lage sind, uns zu verteidigen für den Fall, dass man tatsächlich in eine Kriegssituation kommt, auch auf der Höhe der Zeit, dass man diese Drohnen vom Himmel kriegt zum Beispiel. Mhm. Aber es gehört ja zur Verteidigungsfähigkeit auch mit dazu, dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass für die Wasserversorgung von einer Kleinstadt das Internet genauso funktioniert, wie wir immer gewohnt sind, dass es funktioniert und niemand daran irgendwo was macht. Also wir müssen auch die Abwehrfähigkeit im Bereich Digitales verbessern. Können mir eigentlich die Chinesen von der Ferne meinen Wechselrichter bei mir im Haus abschalten, weil ich Solarzellen auf dem Dach habe? Und mein Wechselrichter, ein chinesisches Modell ist, der mit einer Cloud verbunden ist über dieses chinesische Modell, damit ich an meinem Handy immer schauen kann, wer denn gerade bei mir daheim, wie viel Strom da ist, soll ich jetzt das Auto laden oder speichern? Da bin ich auf chinesische Soft- und Hardware angewiesen, können wir das alles vom Netz nehmen. Und was passiert, wenn die uns an einem Tag, wo die Sonne scheint und wir haben die Hälfte vom Strom, der im Netz ist, Solarstrom, und die nehmen uns 4 Gigawatt auf einen Schlag vom Netz, bricht dann alles zusammen. Auch das ist eine Sicherheitsfrage, Verteidigungsfrage. Insofern kann man das viel breiter sehen, aber mit dem Investitionspaket müssen wir vor allem in die Infrastruktur investieren, in die Schulen, in die Bahn, in die Autobahnbrücken. Ich sage nicht in Neubau von großen Autobahnen als Gröner, aber dass man auch die Straßen, die wir haben, so erhalten, dass man überhaupt darauf Windradl transportieren kann oder was auch sonst immer. Ja. Das war total wichtig. Davon würde auch in der Situation, wo es gerade wirtschaftlich nicht perfekt läuft, die Bauindustrie profitieren, die Stahlproduzenten, die uns die Schienen liefern und alles das. Das war auch ein Konjunkturprogramm. Und was ich gerade erlebe, ist, dass diese Regierung den Haushalt so baut, dass Dinge, die wir ohnehin schon geplant hatten, die Ampel geplant hat, die von mir aus sogar schon Frau Merkel geplant hat in ihrer Zeit, jetzt als Investition in die Infrastruktur, ins neue Sondervermögen schiebt und gleichzeitig Milliarden in die Hand nimmt, um die Mehrwertsteuer für die Gastronomie zu senken, die Mütterrente zu verbessern, den Agrardiesel wieder zu subventionieren und. Wo wir merken, das sind, und da kann man jetzt über jedes Einzelne diskutieren, ja, ist das gut oder schlecht, die Mütterrente zu verbessern. Das macht total Sinn, wenn man sich überlegt, dass man in Westdeutschland lange Zeit einfach keine Infrastruktur hatte für Kinderbetreuung und viele westdeutsche Frauen von Altersarmut bedroht sind, wo sie irgendwie die Franzosen oder die Ossis denken, was habt ihr da eigentlich gemacht? Und es ist, man kann sagen, ja, das ist total sinnvoll, aber es ist halt keine Investition, sondern es ist ein Stück Geld, das wir irgendwo einnehmen müssen, dass wir es verbrauchen können. Weil ich kann, und das kennt doch jeder Geschäftsmann und jeder Privatmensch auch, ich kann einen Kredit aufnehmen, um mir eine Wohnung zu kaufen, um dann keine Miete mehr zahlen zu müssen und auf die Art und Weise den Kredit abzubezahlen. Das ist eine Investition. Ich werde nie einen Kredit kriegen, wenn ich zur Bank gehe und sage, ich darf gerne einen Kredit aufnehmen, um meine Arbeitszeit zu verringern. Da nehme ich weniger ein. Und es ist ein bisschen so, was jetzt der Staat gerade macht, wenn er sagt, wir senken Steuern und nehmen Schulden auf. Wir verringern unsere Einnahmesituation damit. Und das ist echt bitter zu sehen, als Grüner. Wir haben ja zusammen mit der SPD und der CDU überhaupt erst dafür gesorgt, dass dieses Investitionspaket Realität werden kann. Dann zu sehen, was die daraus machen und wir können daran nicht mehr mithelfen. Oder?
Das ist, was bedeutet Wohlstand für alle für dich?
Was bedeutet Wohlstand für alle für mich? Wir sind ja in Deutschland ein sehr reiches Land und ich finde, wir sollten dafür sorgen, dass auch das bei den Menschen ankommt, die hier, denen es nicht so gut geht. So, und mir selber geht es ganz gut. Ja, ich habe ein gutes Einkommen als Bundestagsabgeordneter. Aber Wir haben in diesem Land einen Haufen Menschen, die zum Mindestlohn arbeiten. Wir haben einen Haufen Rentner und vor allem auch Rentnerinnen, die sehr wenig Rente bekommen. Wir haben im Bürgergeldbereich die Situation, dass man dann ausrechnen muss auf Ebene von Gerichtsverfahren, kann man ein Kind für 2,80 Euro am Tag gesund ernähren, ja oder nein? Und die Regierung sagt ja, ich würde sagen nein. Also wir haben genügend Probleme und wir haben aber auch genug Reichtum. So, und ich verstehe zum Beispiel nicht, warum ich, wenn ich irgendwann die Wohnung, in der ich jetzt wohne, erbe, dann zahle ich keine Erbschaftssteuer. Es gibt so Sonderfälle, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn du eine Wohnung erbst, zahlst du keine Erbschaftssteuer. Wenn ich noch 2, 3 mehr erbe, dann zahle ich kräftige Erbschaftssteuer. Wenn ich 300 erbe, nicht mehr, weil da gibt es eine Ausnahme. Nur bis 299 Wohnungen zahlt man Erbschaftssteuer. Ab der 300. zahlt man keine Erbschaftssteuer mehr. Und wenn der Henning Konle, der Großspender von der AfD ist und bei dem ich einmal Mieter war in meinem Studium in Berlin, mal seine 5000 Wohneinheiten, die er mal in Berlin kehren, an seine Kinder vererbt, dann zahlt die gar keine Erbschaftssteuer dafür. Und das ist, also da passt irgendwas nicht, wenn ich Ausnahmeregeln habe für die Allerreichsten, dass sie Steuern, so die der Mittelstand zahlt, nicht zahlen müssen und gleichzeitig eben mehr Gerichtsverfahren führen muss, um die Frage, wie viel Cent mehr darf es eigentlich kosten, dass ein Kind von Bürgergeldempfängern sinnvolle Ernährung kriegt.
Muss anscheinend unglaublich komplex und kompliziert sein, dass man sowas umsetzen kann.
Ja, es ist unglaublich komplex und kompliziert, ist eine Frage vom politischen Willen. Also oft, wenn dir jemand erklärt, warum das alles nicht geht, dann will er eigentlich nicht. Und
wahrscheinlich, weil er selbst betroffen ist, oder? In irgendeiner Weise. Ohne es irgendjemandem was zu unterstellen. Also ich frage mich halt ganz, ganz oft, wenn jetzt du, also ich stelle mir das in meiner Utopie manchmal so vor, bin jetzt der Kanzler und jetzt möchte ich wirklich mal die Bürger und Bürgerinnen mit einbeziehen. Und ich weiß ja ganz genau, was es kostet, wenn ich jetzt jedem Menschen digital und per Brief was zukommen lasse. Ähnlich wie bei der Wahl, und die sollen dann für das irgendwie stimmen. So ganz, ganz direkt. Oder ob man da irgendwelche Griffe aushebelt, wo man sagt, ja, das geht nicht, weil du gegen Gesetz XY verstößt oder so. Was sie zum Beispiel wollen, genau das machen, ja oder nein. Mhm. Geht sowas?
Momentan nicht. Das Grundgesetz sagt, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland durch Wahlen und Abstimmungen beteiligt sind. Mhm. Wir haben für die Abstimmungen aber auf Bundesebene keine gesetzliche Grundlage. Und das, obwohl das Grundgesetz seit wahrscheinlich Ende der 40er Jahre diesen Punkt mit den Wahlen und Abstimmungen drin hat. Und wir haben in Bayern ja dank eines Sozialdemokraten, der den NS-Staat im Schweizer Exil überlebt hat und später dann bayerischer Ministerpräsident war, eigentlich ganz gute direkte Demokratie in der bayerischen Verfassung, aber letztendlich auch erst seit den 90er Jahren, sodass das richtig viel genutzt werden kann. Und ich bin schon der Ansicht, dass man eigentlich auf der Bundesebene auch diesen Aspekt, dass man diese gesetzliche Grundlage mal schaffen sollten, dass man tatsächlich Volksabstimmungen auf Bundesebene haben. Es gibt Menschen, die haben dann Angst davor, dass da aller möglicher Schmarrn rauskommt. Ich habe ehrlich gesagt diese Angst nicht, weil doch das Parlament repräsentativ ist und auch im Parlament alle möglichen Schmarrn rauskommen kann, wenn die Bevölkerung gerade so tickt, dass ich sage, das ist der Schmarrn, den wir gerade wollen. Es ist, und ich glaube, dass wir da sogar besser eigentlich dafür ausgerüstet sind in Deutschland, wie jetzt die Schweiz oder England, UK, wo sie das mit dem Brexit zum Beispiel eine große Abstimmung gemacht haben, also wo sie das auch haben, weil wir ein relativ starkes Bundesverfassungsgericht haben. Und ich würde so ein Gesetz so bauen, dass das Bundesverfassungsgericht da auch früh mit beteiligt ist, um zu verhindern, dass wir Dinge, die völlig gegen unsere Grundwerte, unsere Verfassung gehen, den Bürgern dann vorlegen. Das haben wir übrigens in Bayern auch. Ich habe selber schon Volksabstimmungen beantragt, wo das Bayerische Verfassungsgericht dann gesagt hat, nein, das geht so nicht, dass man nicht an einen Punkt kommt, wo man die Wiedereinführung der Todesstrafe oder sowas am Volk vorlegt, weil wir halt da an einem Punkt sind, wo wir sagen, da sind die Werte von unserer Verfassung im Sinne von der Würde des Menschen auch so stark, dass man selbst wenn eine große Mehrheit der Bevölkerung darüber abstimmen würde, dass es so ist, sagen wir es, das ist undemokratisch. Weil ich kann, also Demokratie setzt ja immer voraus, dass es einen Konsens darüber gibt, dass Demokratie, dass der Mehrheitsentscheid sinnvoll ist und gilt. Wenn der nicht mehr da ist, sind wir irgendwann im Bereich Bürgerkrieg. Mhm. Und das heißt, dass ich auch eine Notwendigkeit habe, dass die Grundlagen so sind, dass der Mehrheitsentscheid nicht eine Mehrheit über eine Minderheit so krass gegen deren Existenz gehen kann, dass die am Ende sagen, an der Stelle akzeptieren wir den Mehrheitsentscheid überhaupt nicht mehr, da gehen wir im Zweifelsfall dann in einen anderen Modus über, in einen nicht mehr demokratischen Modus, weil da geht es in unsere Existenz hinein. Und deswegen müsste man sozusagen das, also das ist jetzt sehr theoretisch hergeleitet, aber ich glaube, dass es eigentlich eine ganz positive Sache ist, dass wir anders als in UK oder in der Schweiz ein sehr starkes Bundesverfassungsgericht mit einer sehr starken Verfassung haben, dass das eigentlich nicht ein Widerspruch, sondern eine Ermöglichung von starker, direkter Demokratie auch wäre. Mhm. So, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich damit auf dem Boden der Parteiprogramme bin, aber es ist so aus meiner Sicht und aus dem Erleben in Bayern direkte Demokratie eigentlich nicht gefährlich, sondern sinnvoll. Mhm. Mhm. Und wenn die Bevölkerung Demokratie nicht mehr will, dann gibt es keine Demokratie mehr. Das ist auch.
Ja, ich höre mir oft und gern Lanz und Precht an. Und Richard David Precht ist ja gerade voll auf Fokus. Ja, wahrscheinlich ist die liberale Demokratie nicht mehr das System, was bei uns jetzt wirklich zukunftsfähig ist. Wie schaut die nächste Form von Demokratie aus oder die nächste Form von gemeinsam miteinander? Das ist auch sehr, sehr spannend, so seine Denkweisen oder seine philosophischen Visionen, Möglichkeiten.
Ich habe also das Gefühl, dass man da die nicht-liberale Demokratie, das ist ja Viktor Orban, so die illiberale Demokratie, das glaube ich, ist völlig falsch. Es muss eine demokratische Gesellschaft auch liberal sein, sonst kommt man in Diktatur oder in Bürgerkrieg, wenn man sie gegenseitig überhaupt nicht mehr akzeptiert. Und ich finde, dass man in einer vielfältiger werdenden Gesellschaft halt ein starkes Gefühl braucht bei alle, dass wir im Zweifelsfall in unserer Unterschiedlichkeit zusammenstehen gegen denjenigen, der einem von uns die Freiheit nehmen will, weil wir wissen, der kann es auch mir selbst oder einem Dritten noch nehmen. Es ist was, wo ich glaube, dass man in Berlin, jetzt nicht als Bundestag, sondern als Stadt Berlin, gerade ganz, ganz gute Experimentierfeld dafür haben, weil das eigentlich schon ein Gefühl ist, das in Berlin ganz bei ganz vielen Leuten so vorherrscht, dass sie halt auch Communities, die sie kaum treffen im Alltag, so eher studentische Communities oder eher migrantische Communities und queere Leute und was weiß ich, was dann im Zweifelsfall positiv aufeinander beziehen, in dem Moment, in dem jemand kommt und sagt, du aber nicht. Mhm. So, wenn du einen von uns meinst, dann meinst du alle. Dieses Gefühl, wenn wir es schaffen, dann kann eine sehr vielfältige Gesellschaft eine sehr liberale Demokratie sein.
Das sind immer so die Gedanken von mir, wenn ich das so höre und einfach meine Hirngespinste weiterspinne, wieso man nicht die meisten Gelder, die meisten Investitionen ganz klar irgendwo ganz nah an den Menschen macht, für Thema mentale Gesundheit, Resilienzaufbau, natürlich in Richtung Bildung, dass du ja vom Kern selbst schon genau die, ja, ich sage jetzt mal, die Neider, den Gier, die ganzen moralischen, negativen Themen alles irgendwo so weit in Kontrolle bekommst, dass du gleich von jungen Jahren irgendwie da früh investierst und da früh arbeitest, dass wir halt immer geistiger werden, immer mehr in der Wissenschaft und weniger am Stammtisch hinterfragen und arbeiten, so ungefähr. Verstehst du, was ich meine? Das müssen doch auch eigentlich bis in die höchste Kategorie Politiker das Wissen doch eigentlich haben, dass wenn man die Jugend immer nur zum Beispiel oder allgemein Thema Bildung immer hinten irgendwo mit anstellt. Ist auch ein wichtiger Punkt, aber wie auch immer, dass da im Endeffekt dann dadurch natürlich der Kern irgendwo ausgraut.
Ja, es gibt kaum eine Investition, die sich so sehr lohnt wie eine Investition in Bildung, aus der Sicht des Staates, aus der Sicht der Volkswirtschaft. Aber das Geld für diese Investition muss irgendwo herkommen. Und diejenigen, die am allermeisten davon brauchen und am allermeisten davon profitieren würden, sind diejenigen, die wenig finanzielles Kapital haben und auch wenig kulturelles Kapital haben, die wenig Durchsetzungskraft haben. Das ist das ganze Problem.
Ja.
Einfach in Kürze beschrieben.
Kleine Werbeunterbrechung mit dem heutigen Partner.
Bei uns geht es um mehr als Bilder. Es geht um echte Geschichten von Athleten, Abenteurern und Persönlichkeiten, die sichtbar werden wollen. Der Fotograf Jack begleitet Projekte mit Reportagen und Dokumentationen authentisch, nahbar und mit einem besonderen Blick fürs Wesentliche. Sein Podcast Jackpot zeigt, warum ihm das so wichtig ist, Menschen eine Bühne geben, ihre Träume, ihre Leidenschaft und ihre Visionen festhalten für Sponsoren, Partner und alle, die inspirieren wollen. Wer professionelle Kommunikation nach außen sucht, wer zeigen möchte, wofür er brennt, findet in Jack's Corner den richtigen Partner. jackscorner.de.
Ja, Karl, ich würde sagen, das war jetzt der perfekte Moment, wo du kurz jetzt da in die Pause gehen hast, Kinder. Wir machen jetzt weiter, wo wir gerade stehen geblieben sind, beziehungsweise gehen gleich ein Kapitel weiter. Ich darf jetzt einfach mal so abhaken und zum Thema Wohnraum gehen. Wir haben ja letzte Woche, hattest du ja am Montag einen Vortrag in Holzkirchen, wo du im Endeffekt die Studie präsentiert hast über Leerstand und ja im Endeffekt die regionale Verantwortung, die wir alle haben, wo irgendwo existiert. Wie ist denn das? Das hat jetzt nichts mit deinem Kernbusiness zu tun, oder? Wie bist du darauf gekommen, dass du das so angehst?
Also, ich bin als Mitglied im Landwirtschaftsausschuss, ich bin zuständig für Düngung und Ähnliches bei uns in der Fraktion und bin eigentlich so alter Öko, aber als Politiker habe ich die Pflicht, mich mit allem Möglichen zu beschäftigen. Und das Thema Wohnraum ist etwas, was uns alle, also was die Bevölkerung gerade in so einem Maße beschäftigt, dass wir eigentlich als Politiker die Pflicht haben, uns damit zu beschäftigen und da auch Probleme zu lösen. Und das betrifft ja von Obdachlosen, die keine Wohnung nicht haben, bis hin zum Unternehmenschef, der keine Mitarbeiter nicht findet, weil die keine Wohnung finden, da wo das Unternehmen ist. Wirklich die ganze Bevölkerung. Und wir haben hier in der Region unglaublich hohe Bodenpreise, unglaublich hohe Mietpreise. Und ich habe dann, also man möchte eigentlich denken, dass wenn man so eine Situation hat, wo die Preise sehr hoch sind, dass hier ein gewisser Marktmechanismus wirkt, dass dann eben die hohen Preise auch ein Anreiz sind, Wohnraum zur Verfügung zu stellen und es deswegen kaum Leerstand gibt. Und wir haben in Deutschland in den letzten Jahrzehnten immer mehr und mehr und mehr Wohnungen gebaut und sind aber gar nicht so viel mehr Leute geworden. So, wir haben ungefähr 2 Millionen Wohnungen in Deutschland, die leer stehen. Und wir haben
woher kommen die Zahlen?
Das sind jetzt Zahlen, ich habe mir das beim Statistischen Bundesamt tatsächlich einmal geschaut, wie sich der Wohnungsbestand entwickelt hat und der Bevölkerungsbestand. Und diese 2 Millionen habe ich tatsächlich aus der Presse. Die kannten aber vom Zensus erkennen. Der hätte eigentlich die Qualität, dass er das liefert. Man möchte Dinge, dass diese 2 Millionen Wohnungen in Regionen sind, in denen die Bevölkerung gesunken ist in den letzten Jahrzehnten. Also wenn man sich eine Stadt wie Halle an der Saale nimmt, wo ich mit dem Zug immer durchfahre, die haben fast ein Drittel mehr Einwohner gehabt zur Wendezeit. Und dann habe ich hier in der Region immer wieder wahrgenommen, dass mehr Leute, die ich treffe, so was weiß ich, Kommunalpolitiker aus meiner Partei oder Leute in Bürgersprechstunden, Leute, mit denen ich so rede, ja, sagen, bei uns stehen so viele Wohnungen leer, bei uns stehen so viele Häuser leer auch. Weil ich gedacht habe, okay, dem gehen wir mal ein bisschen auf den Grund. Und ich habe ja ein Budget, das ich kriege als Abgeordneter, wo ich monatlich ein bisschen über 5.000 Euro kriege, steuerfrei, um meine politische Arbeit zu machen. dazu gehört, dass ich zum Beispiel mein Büro in Holzkirch aus diesem Topf bezahle und meine Hotelzimmer, wenn ich in Berlin bin, während der Sitzungswochen und Ähnliches. Aber da bleibt immer was übrig. Mhm. Und da habe ich dann, das kann ich selber einstecken, aber ich habe mir gedacht, na, da möchte ich was Sinnvolles damit machen. Und aus diesem Topf habe ich dann einen Studienauftrag gegeben, dass sich die Regio-Kontext fassen, das ist eine Firma in Berlin, die machen so eine Studien. Das ist denen einer Beruf, das sind so Leute, die sich mit Regionalentwicklung auskennen. Und die haben meine Kollegin empfohlen, weil ich auf diese Idee gekommen bin. Dem Thema gehen wir jetzt mal mit einer Studie nach, die kriegen jetzt ein bisschen Geld und die sollen sich das mal genau anschauen, wie es bei uns in der Region ist. Und die haben dann auf der Basis von Daten erstens aus dem Zensus, also wo 2022 einmal mit Fragebögen die ganze Bevölkerung abgefragt wurde, vielleicht erinnert sie, das ist wirklich eine gute Datenbasis, und mit Recherchen so auf Online-Portalen, was wird eigentlich gerade angeboten bei Airbnb, was werden gerade angeboten, ImmoScout, eBay und Ähnliches, sie anzuschauen, wie ist die Situation mit Leerstand in die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Pforzhausen. Und das Ergebnis ist, dass wir im Tölzer Landkreis eigentlich so gut unter dem deutschen Schnitt sind und eher so in einem oberbayerischen Schnitt, wo wirklich wenig Leerstand ist, dass wir aber im Miesbacher Landkreis eher so in einem deutschen Schnitt sind und deutlich über dem, was im Tölzer Landkreis oder sonst im Münchner Umland ist. Und das war ganz spannend, weil man dann auch sieht, dass im Miesbacher Landkreis gibt es wie im Tölzer Landkreis mehr ein bisschen mehr Wohnraum, also Wohneinheiten, sagt man, Wohnungen, eine Wohnung oder eben auch ein Haus. Mhm. Also ein bisschen mehr Wohneinheiten in so Ein- und Zweifamilienhäusern als in Mehrfamilienhäusern, wo viele Wohnungen in einem Haus sind. Es stehen aber im Landkreis Miesbach deutlich mehr Wohnungen in Mehrfamilienhäusern leer. Und eine Erkenntnis ist dann, wenn man die Daten mit unterschiedlichem verschneidet, dass man sieht, es stehen dann besonders viele Wohnungen dort leer, wo es auch viele Zweitwohnsitze und Ferienwohnungen gibt. Mhm. Und da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es Menschen gibt, die Wohnungen besitzen, gerade am Schliersee oder am Degernsee, das sind so Hotspots, dann, die man da ausmachen können, die eine Zweitwohnung dort haben, die sie privat nutzen und oder die diese Wohnungen vermieten, die aber nicht bei der Gemeinde Zweitwohnungssteuer zahlen, die nicht Kurtaxe zahlen oder Ähnliches, die sich dann nicht als Vermieter registrieren bei der TTT oder Ähnliches, sondern die das so unter der Hand machen.
Wie findet man genau die raus?
Das ist die nächste Frage. Auf die kommt dann der Zensus zu und fragt, was ist eigentlich mit dieser Wohnung, wem gehört die, was ist mit der? Und dann denken sie sich, das kann ich jetzt nicht sagen, was ich da eigentlich tatsächlich damit mache. Deswegen sage ich, die steht leer aus Gründen Sonstiges. Mhm. Und so, wie kriegt man das raus? Also da steckt natürlich dahinter, dass so was wie ein Zweitwohnungsverbot, was es am Kochelsee gibt, oder eine Zweitwohnungssteuer auch einen störenden Effekt haben kann. Das war ja sinnvoll. Da steckt aber dann auch die Frage mit drin, wie setzt man das eigentlich durch? So, und da müsste die Gemeinde vor Ort nachschauen, was ja manche Gemeinden auch schon machen, was ist eigentlich auf Airbnb im Angebot, von dem wir gar nichts wissen, dass da vermietet wird. Oder auch so Fragen wie, haben wir auf der Basis, was machen die Gemeindewerke oder die lokalen, die Wasserversorgung liegt ja in kommunaler Hand bei uns, gibt es Wasseranschlüsse, aus denen im Großen und Ganzen gar kein Wasser rausläuft. Oder bloß sehr punktuell. Weil dann sieht man, okay, da kann was leer stehen. Der Zensus liefert uns da Daten, die so auf Quadratkilometer-Ebene sind. Also die haben wirklich ganz Deutschland in Quadrate eingeteilt von einem Kilometer Seitenlänge. Auch damit kann man schon mal relativ gut reinschauen. Aber der Zensus ist ja bloß eine punktuelle Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2022. Wobei der Zensus 2011 gar nicht so unähnliche Daten hatte.
Okay.
So, zum zweites und drittes Ergebnis auch noch, oder möchtest du hier tiefer einsteigen?
Weil doch, finde ich gut. Also immer gedacht, wie findet man die Wohnungen raus und vor allem auch jetzt, also ich weiß zum Beispiel, jetzt Miesbach ist ein unten, ich glaube, der Kern, was du kennst, ich glaube, Otto Kern hast du das Geschäft.
Ja.
Steht seit Jahren leer. Ja, steht seit Jahren leer. Und da ist dann die Frage gewesen, an wen geht man jetzt? Hey, wir möchten ganz gerne unten was initiieren, was unten reinbauen. Erstmal den Hauseigentümer feststellen, ja, das ist, war schon mal die erste Challenge und dann auch, warum macht es nichts, warum vermietet es nichts?
Ja, das war sozusagen das dritte Ergebnis von meiner Beschäftigung mit dem Thema Leerstand. Wir haben einen gewissen marktaktiven Leerstand, der ist auch immer sinnvoll, weil wenn du umziehen möchtest und es gibt gar keine leere Wohnung, dann hast du auch ein Problem. Das ist ähnlich wie beim Arbeitsmarkt. Also wir reden bei 2% Arbeitslosigkeit von Vollbeschäftigung und eigentlich haben wir dann ja schon ein Problem, weil du dann auch Fachkräftemangel irgendwann hast. Ähnlich ist es mit dem Wohnungsbestand auch. Wenn ich einen wenig Leerstand habe und dann aber noch einen gewissen Teil von dem, was leer steht, ja nicht vermietbar ist, sondern irgendwie dauerhaft leer steht aus irgendwelchen Gründen, dann habe ich eigentlich ein Problem. Mhm. So, und wir haben auch einen Leerstand, also so die Hälfte von dem, was leer steht bei uns im Landkreis, steht seit mehr als einem ganzen Jahr leer. Mhm. Und da sind natürlich diese mutmaßlich, sage ich jetzt mal, illegalen Ferienwohnungen mit dabei. Da sind aber auch Fälle dabei, wo Erbengemeinschaften sich nicht einigen können. Oder wo Leute darauf spekulieren, dass das Gebäude wieder verkaufen möchten, auch nach 10 Jahren mit einem entsprechenden Gewinn, aber sehr wenig Steuern. Aber wenn dann Mieter drin sind, dann ist es ja weniger wert sozusagen, weil ein vermietetes Gebäude ist, manchmal freut man sich, wenn man sagt, ein vermietetes Gebäude, ja, da habe ich gleich Einnahmen, aber wenn du einen Mieter drin hast, der schon einen alten Mietvertrag hat, wo er gar nicht so viel Miete zahlt, wie du heute verlangen kannst und der dann da ewig drin bleiben kann, dann, also so, das heißt, ich vermiete nicht aus spekulativen Gründen. An solchen Stellen haben wir auch einen langfristigen Leerstand, der uns vom Markt verloren geht und der ein Problem darstellt. Und das ist letztendlich genau, wie du sagst, ich muss rausfinden, wer ist das? Und dann muss ich dem erstmal ein Angebot machen. Und es gab, ich habe mich damit tatsächlich jetzt ein bisschen mehr beschäftigt. Ich war in Altötting mal auf so Vorträgen zu dem Thema. Ich habe mich mit meinen Kollegen im Landtag und im Bundestag, die sich mit Bauen und Wohnen beschäftigen, immer wieder unterhalten und habe ein paar Fälle gefunden, wo so Leerstandsmanagement von der Kommune auch mit Personal hinterlegt stattfindet. In Burghausen haben es einen Altstadtmanager gehabt, der sie irgendwann gesagt hat, okay, ich möchte den Leerstand nicht nur bei Geschäftsräumen bekämpfen, sondern ich weiß, was für ein großes Problem wir gerade haben im Bereich Wohnraum, sowohl für die Menschen, die irgendwo wohnen wollen, als auch für die Wirtschaft hier vor Ort. Deswegen betrachte ich es auch als meine Aufgabe, mich mit Wohnraum zu beschäftigen. Und der hat einmal versucht herauszufinden, wo ist Leerstand und dann allen, der habhaft werden konnte, die Besitzer von leerstehenden Wohnraum sind, einen Gutschein geschickt für eine Beratung. So, ihr kriegt es noch was umsonst. Lasst mal ganz positiv rangehen. Ja? Um nach Wegen zu suchen, wie kann man diesen Leerstand mobilisieren für den Wohnungsmarkt? Was ist da der Hinderungsgrund? Und dann hat er sich Vollmachten geben lassen von den Besitzern. Du darfst einmal recherchieren, wie ist eigentlich Bauauflagen, Historie vom Gebäude und Ähnliches. Und teilweise dann auch zum Teil ganz alte Besitzer hast, die mit sowas auch überfordert sind oder Erbengemeinschaften, die sich nicht einigen und Ähnliches, oder Leute, die ganz woanders wohnen, die mal ausgewandert sind, die sind auf einmal in Südafrika. Mhm. Also, und kümmern sich nicht mehr darum, so, wo du sagst, okay, ich kann das mobilisieren auf eine ganz sanfte Art und Weise. Und das lohnt sich. Nicht im Sinne von, da kriegen wir tausende Wohnungen, weil es sind bei uns im Landkreis bloß ein bisschen mehr als 2000, die leer stehen. Aber wenn ich über so ein paar Jahre, in denen so ein Gemeinderat, so ein Bürgermeister im Amt ist, in einem Ort wie Holzkirchen oder Mirschbach, 2 Dutzend Wohnungen mobilisiert kriege, ist das auch nicht nichts. Das bedeutet was, das ist sinnvoll, das ist positiv für einen Ort. Weil bauen bringt uns so viele Wohnungen letztendlich auch nicht und bringt uns auch wieder Konflikte. Also es lohnt sich letztendlich, das auch zu machen. Und gleichzeitig muss ich sagen, also wenn jemand tatsächlich bei uns in der Region ein Gebäude oder eine Wohnung besitzt, weil er es kauft oder weil er es erbt und es dann nicht vermietet und auf die Einnahmen, die er dadurch erzielen könnte an diesem doch recht heißen Wohnungsmarkt, dann geht es dem offensichtlich auch nicht ganz schlecht. Und wenn man sich das auf Dauer leistet, dann kann ich mal sagen, auch von Seiten der Gemeinde, von Seiten des Staates, da nicht bloß mit Gutscheine und Beratung ranzugehen, sondern ab einem gewissen Punkt auch mit der Peitsche, nicht mehr mit dem Zuckerbrot, wenn man so sagt. Also mit Druck, das kann auch sinnvoll sein. Und das ist nicht ganz so banal, weil es in Konflikte führt, die ich als Gemeinde auch zu tragen bereit sein muss. Die Stadt München macht es sehr aktiv und mit sehr mäßigem Erfolg. Also die haben letztes Jahr 450 Wohnungen mobilisiert über eine Zweckentfremdungssatzung, die sagt, wenn du eine Wohnung mehr als 3 Monate lang leer stehen lässt, ist das eine Zweckentfremdung und dann kriegst du mal Briefe und am Ende von deinem Verfahren kannst du Bußgelder mit bis zu 500.000 Euro kriegen.
Ach krass.
So, aber das hat halt für die ganze Stadt München zu 450 mobilisierten Leerstandswohnungen im letzten Jahr geführt, was eine gute Sache ist. Aber wenn ich sage, jetzt Kirche ist ungefähr 1/100 von dem, was Minge ist, und ich rechne das einfach mal grob runter, dann macht es ca. 4 oder 5 Wohnungen. Die Stadt München hat ja mehrere Gerichtsverfahren eingefangen und man kann sie vielleicht Dinger war. Also wenn man abschätzt, dass man dann wegen 400, 500 Wohnungen sehr Handvoll Gerichtsverfahren einfängt, vielleicht, aber wenn ich mal wegen 4, 5 Wohnungen eine Handvoll Gerichtsverfahren einfange und das ist auch nicht ganz unmöglich, dann leidet irgendwann die Verhältnismäßigkeit darunter. Also dieses ganz scharfe Schwert ist wahrscheinlich bloß was für München, Hannover oder Ähnliches. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir in Bayern die Möglichkeit nicht haben, diese sogenannte Grundsteuer C zu erheben, die wir auf Bundesebene mal geschaffen haben. Weil das Land Bayern sagt, wir setzen es einfach nicht um, und zwar absichtlich nicht, dass die Kommunen eine höhere Grundsteuer belegen könnten für Baulücken und Leerstand, um so ein bisschen sanften Druck zu verursachen. Und das war eine sinnvolle Sache, ja. Mhm. Aber das geht in Bayern nicht, weil der Landtag das anders entscheidet.
Muss man irgendwie neu denken als irgendwo.
Also ja, und also was sagst neu denken? Wir haben halt auf der Veranstaltung am Montag eigentlich die intensivste Diskussion über was geführt, wo gar kein Leerstand ist. Und was ich so am Anfang von meinem Vortrag, weil es auch eine Erkenntnis aus unserer Studie war, so am Rande vorgetragen habe, nämlich wir haben im Landkreis Mirschbach ungefähr 4.000 Einpersonenhaushalte in Wohneinheiten mit mehr als 5 Zimmern. Mhm. Und wenn man sich das nochmal mit, und da ist der Zensus ganz praktisch, weil da habe ich alle möglichen Daten, die miteinander verschneiden kann, fast alle davon sind Einpersonenhaushalte, wo die eine Person über 65 ist. So, und das ist ja ein ganz typischer Fall, dass ich mit zwischen 30 und 40 mit 2, 3 kleinen Kindern in ein Einfamilienhaus ziehe und dann mit 70 ohne die 3 kleinen Kinder in dem Einfamilienhaus hocke zu zweit. Und dann ist üblicherweise ja so, dass Männer eine kürzere Lebensspanne haben und meistens auch Frauen heiraten, die ein bisschen jünger sind, sodass sie dann statistisch gesehen nochmal, kannst du jetzt nicht sagen, was das statistisch ist, ich hätte vielleicht vorbereiten und ausreden sollen, aber 8 oder 10 Jahre eine Witwe da drin habe. Mhm. Die dann irgendwann, als ich die Frage stelle, was mache ich mit dem ganzen Wohnraum, was mache ich mit dem Garten und mit der Garage und dem Zeug auf dem Dachboden, wo ich gar nicht mehr nachkraxeln kann. Und also so, das ist ja auch aus der Sicht von den Betroffenen ein Problem. Ich kann jetzt nicht als Politiker sagen, ja Leute, hier kommt der Bescheid, zieht es da aus, da muss jetzt jemand anders rein. Mhm. Aber und ich kann auch die Leute, die in die Situation gekommen sind, keinen Vorwurf machen, dass sie es nicht ändern. Wir haben ja die Situation, dass du teilweise, wenn du dann aus einer großen Wohnung oder aus einem Haus ausziehst und du bist dann nicht als Besitzer drin, sondern zur Miete. Und du suchst dir eine kleinere Wohnung und du hast einen uralten Mietvertrag in deiner großen Wohneinheit und du möchtest dann in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zinken, dass du für die Zwei-Zimmer-Wohnung genauso viel oder mehr Miete zahlst als bisher für ein Reihenhäuschen oder eine Fünf-Zimmer-Wohnung, weil sich der Mietmarkt entsprechend entwickelt hat. Also die Leute ist ja kein Vorwurf zu machen, aber ich glaube, dass, wenn jetzt uns zwar anschaut, ja, dass man sich Gedanken machen muss, wenn man in der Situation ist, jetzt mit 40 und ein Kind, wie möchte ich eigentlich leben, wenn ich 70 bin? Also je früher man sich den Gedanken macht, umso besser für einen selber und umso besser auch für das gesamte Umfeld. Also wo das aber und darüber haben wir sehr, sehr lang diskutiert, weil da natürlich ganz viele Fragen mit dran stehen, individuell für jeden Einzelnen. Wir haben dann aber auch die Kollegen vom Architekturforum im Publikum gehabt, die dann sehr aktiv gesagt haben, also Leute, diese ständige Neubauen von Einfamilienhäusern in so Siedlungen, wo man dann einmal 15 Einfamilienhäuser an einem Ort baut, wo dann lauter junge Familien einziehen und nur 30 Jahre später lauter 70-Jährige wohnen. Das ist architektonisch, städteplanerisch überhaupt nicht sinnvoll. Wir müssen das besser durchmischen, wir müssen Wohnungen haben, dass ich in meinem Viertel bleiben kann dann, wenn ich in Rente gehe und sage, eigentlich wäre es eine kleinere Wohnung auch da. Wenn ich dann nämlich von Meersbach nach Holzkirch ziehen muss oder noch schlimmer von Holzkirch nach Fischbach auch, weil es da vielleicht noch irgendwo was gibt, dann bin ich auch nicht glücklich und dann mache ich das eben nicht. Also da hängt ganz viel mit dran, darüber haben wir erstaunlich viel diskutiert jetzt am Montag, weil das natürlich auch ins Emotionale nahe geht und ins Städteplanerische nahe geht. Und
ganz generell, wenn man da jetzt als junger Mensch, also der Podcast geht ja vor allem an junge Leute, wenn man da jetzt nochmal nachhakt, angenommen, sie ist jetzt 20, hat gerade voll die gute Idee, wo und wie kann man diese anbringen? Also
zum einen haben wir da natürlich die Schwierigkeit, dass es inzwischen so ist, dass sie eigentlich jemand, der halt 20 ist, ohne ein Erbe überhaupt kein Einfamilienhaus mehr im Oberland leisten können wird. Mhm. Das kann auch ich mir als Bundestagsabgeordneter letztlich nicht erarbeiten. Du kannst dir das nicht erarbeiten, auch nicht als, also vielleicht, ja, wenn du irgendwann Star-Anwalt wärst, aber ein normaler Jurastudent oder Ärztin oder jemand, der Ingenieurswissenschaft studiert und dann bei BMW landet, der kann sich das nicht mehr so wie die Elterngeneration erarbeiten, dass er hier so ein Reinhäusl im Oberland hat. Mhm. Insofern ist die Situation, glaube ich, nochmal eine andere, aber auch was uns zu denken geben sollte. Wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ich möchte jetzt Architektur studieren und ich habe total geniale Ideen, und du fragst mich, wo kann man sich da engagieren, gibt es ganz vieles, aber nichts, was in einem halben Jahr gemacht ist. Und jeder, der tatsächlich gerade auf dieser lokalen Ebene wirklich was durchsetzen will, der braucht so ein bisschen einen langen Atem. Und kann man natürlich zum Bürgermeister gehen. Und so jetzt kann der Bürgermeister macht immer Sprechstunde. Oder kommt zum Bundestagsabgeordneten, geh mach immer Sprechstunde. Gar nicht weit weg.
Vom jetzt kann man früher leid zu dir mit irgendwelchen Themen oder irgendwelche Impulse, Wünsche.
So, jetzt machen wir wieder einen Themensprung, weil das, wenn ich jetzt erzähle, dann sagen wir ganz woanders. also nochmal, ich mache das fertig mit dem, du kannst dich engagieren. Du kannst natürlich probieren, dass du sagst, ich kann dir selber für einen Gemeinderat, du kannst da sagen, okay, ich hätte eine Idee, die wäre total flächensparend. Da gehen wir jetzt zu meinem Bund Naturschutz vor Ort, da komme ich so. Und dann kann es natürlich passieren, dass das ganz fürchterlich wird, dass die Erfahrung nicht so toll wird, dass da Leute alle alte Männer hocken und so weiter. Aber letztendlich glaube ich, dass wenn man sich darauf einlässt, sich dann langfristig zu engagieren, dann kriegt man ganz viel zurück. Weil dann werden wir vielleicht im ersten Moment leider, und das hätte ich gern anders, auch schief angeschaut, so wer kommt denn da, was hat die Person, neue Person, neue Ideen und so weiter. Aber wenn man da ein bisschen dabei bleibt und nicht völlig wahnsinnig ist, dann werden wir umgekehrt irgendwann Teil von dieser Gruppe, die irgendwann gesagt hat, wer kommt denn da. Und kann dann selber erstens das besser machen und nicht bei jeder neuen Person, die kommt, sagen, na, wer kommt denn da, kriegt aber zweitens ja einen ganz neuen Einblick darin, wie eigentlich die Welt um einen herum funktioniert und welche Menschen das tragen und kann Teil von dieser Bürgergesellschaft werden, die so einen Ort wie Holzkirchen tragt. Das finde ich total super. Also macht's das. So, wer kommt in meine Sprechstunde? Super geile Frage, die Geschichte erzähle ich immer wieder gern, weil das tatsächlich am Anfang, wie ich in den Bundestag komme, mit großer Begeisterung gemacht, so monatlich Sprechstunde. Inzwischen mache ich das viel seltener, dass ich so offene Sprechstunde mache.
Aus welchen Gründen?
Zeitlich einfach wahrscheinlich. Zum einen, weil ich mache offene Sprechstunde, dann lege ich das fest. Dann ist das, einmal ist das Donnerstagnachmittag, einmal ist das Freitag auf Nacht, vielleicht einmal Montagvormittag, keinen Unterschied, like immer, aber dann sage ich lege jetzt fest, dieser Slot, das sind 2 Stunden, da kann ja jeder kommen. Das ist natürlich in der Bevölkerung, wo viele Leute arbeiten und nicht alle in Holzkirch wohnen und so, schwierig. Mir ist lieber, wenn die Leute E-Mail schreiben und dann sage ich, okay, machen wir mal einen Termin aus, dann macht mein Büro in Holzkirch einen Termin aus und dann kann ich mir mal eine halbe Stunde mit jemandem zusammensetzen, individuell.
Bist du früh im Austausch? Hast du früh so
E-Mails? Das passiert tatsächlich, ja, da kommt immer wieder alles Unterschiedliche, gerade am, war das Montag? Montag oder Dienstag, also letzte Woche, wenn wir die Studie gehabt haben, Person da gehabt, die wollte nochmal mit mir intensiver über das Thema Pränataldiagnostik reden und dann sage ich, okay, dafür nehme ich mir jetzt auch Zeit. Aber wenn ich diese offenen Sprechstunden mache, dann habe ich das Problem, dass ich eigentlich drei Gruppen ganz stark erreiche. Das eine sind die Leute, von denen ich gerade gesagt habe, die tragen auch unseren Staat, gerade so diese Kleinstädte auf dem Land draußen, total super, was da an Zivilgesellschaft gibt, da kommen Leute, die sind selber schon ehrenamtlich engagiert. Mhm. Die kommen mit Gemeinwohlinteressen. Die sind mir oft sehr nahe. Naturschützer, Flüchtlingshelfer, Leute aus der Zivilgesellschaft, irgendwo Blaulicht, alles. Ja? Na, die kommen gern, da freue ich mich, wenn die kommen, die haben ein sinnvolles Anliegen, die formulieren das sinnvoll, Kulturschaffende, sowas, also die, toll. Die triff ich aber so immer. Zum zweiten kommen Wahnsinnige. Also wirklich Leute, die fahren 40 Kilometer mit dem Auto, um eine halbe Stunde lang ohne Punkt und Komma einem Bundestagsabgeordneten zu erzählen, dass der Hund vom Nachbarn zu viel scheißt. Da kommen Leute, ich hab mehrfach schon Leute da sitzen gehabt, die wollten mir Perpetuum mobile verkaufen. Also wir haben einen Weg gefunden, wie man aus Luft Energie erzeugen kann. Wir möchten staatliche Fördermittel, am besten wäre siebenstellig. Leute, die mehr oder weniger rausschmeißen müssen, weil es bedrohlich wird, habe ich auch schon gehabt. Also so die komplette Verrücktheit, die kommt dann dahin, wo sie noch eine Möglichkeit sieht, hinzukommen, weil wenn ich schreibe, jeder darf kommen, dann denken wir, bei dem war ich noch nicht. so wie der Typ, der in Berlin in der U-Bahn rumhängt und alle erzählt, dass er an der Uni Hausverbot hat. das gibt es natürlich auch und die nehmen einfach mit sehr wenig Sinn sehr viel Platz und Raum ein. Und das nächste Frage ist dann, ich habe viel häufiger Leute, die sagen, die Erbschaftssteuer ist zu hoch, als dass ich Leute habe, das Bürgergeld ist zu niedrig. Weil derjenige, der sehr große Probleme hat, der hat manchmal gar nicht mehr die Energie, dass er sagt, jetzt schau mal, wo ist eigentlich der nächste Bundestagsabgeordnete, der mir zuhören könnte, der vielleicht mittelfristig auf lange Sicht, wenn ich da mit dem rede und dann reden andere in meiner Situation auch mit dem oder mit anderen Kollegen, dann eine Gesetzesänderung hinkriegt, die dazu führt, dass mein Problem kleiner wird. Um sich diesen Gedanken so zu machen und dann auch aufzutauchen in der Sprechstunde vom Bundestagsabgeordneten, brauche ich die Energie und die Zeit, die ich dafür aufwenden muss und brauche ich auch das kulturelle Kapital und die soziale Kapital. Ich muss dann sozusagen da auch auftreten, ich muss wissen, wie funktioniert die Struktur und alles das. Wenn ich alleinerziehend bin und trotz eines Jobs, wo ich ein bisschen mehr als Halbzeit arbeite, weil mehr geht nicht als Alleinerziehende, dann vom Bürgergeld abhängig bin. Und so eine Leute gibt es zuhauf. Also ein Drittel von den Bürgergeldempfängern und Empfängerinnen sind Kinder. So, also von der Statistik her, auf jeden Totalverweigerer kommen 170 Kinder, wenn wir über das Bürgergeld sprechen. Aber wenn ich in der Situation bin, dann habe ich am Ende, selbst wenn ich die Struktur kenne und verstehe, selbst wenn ich das kulturelle Kapital mitbringe, dass ich sage, ich kann mich auch politisch engagieren an der Stelle, habe ich die Zeit. Habe ich die Kraft, habe ich die Energie? Und da kommt für mich dann irgendwann die Frage, wem her ich eigentlich wie viel zu? Ist das repräsentativ für die Bevölkerung? Muss ich nicht vielleicht sogar selbst Ressourcen aufwenden, um an Menschen ranzukommen, die Ressourcen nicht haben, an mich ranzukommen? Und ich glaube, dass ein Bundestagsabgeordneter, der bloß den jetzt hört, die zu ihm kommen. und sich nicht bewusst ist, dass das diejenigen sind, die die Kraft haben, zu ihm zu kommen, dass der einen Fehler macht. So, und das sind jetzt drei große Gründe gewesen, warum ich mache immer noch offene Sprechstunden. Ja, das kommt vor und ich mache das gerne, das ist total sinnvoll, aber ich mache es mit weniger Werf und auch mit weniger Zeit, als ich das gemacht habe vor 3-4 Jahren, als ich da frisch im Bundestag war. Mhm.
So ein bisschen mit Blick auf die Zeit oder auf die Uhr. Ich würde mal ganz gern ein kleines, wahrscheinlich doch großes Thema ansprechen. Mhm. Und dann eigentlich zu zwei, drei, ich sag jetzt mal so größere gesellschaftliche Fragen, so vielleicht so ein bisschen out of the box. Ja. Okay. Aber jetzt am Anfang gehen wir noch einmal zu PFAS.
Ja, sehr schön.
Okay? Magst du mal ganz kurz schnell ausholen, was genau ist PFAS? Oder klein ausholen.
Klein ausholen.
Kurz und bündig.
Vielleicht kannst du in den Podcast am Ende die chemischen Formeln einblenden, die ich jetzt bringe.
Genau.
Eine Sache, mit der ich mich im Bundestag auch beschäftige, ist das Thema Ewigkeitschemikalien. Die Abkürzung PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Also es handelt sich um chemische Verbindungen, die ganz viel Fluor enthalten, das an Kohlenstoff gebunden ist. Und diese Fluor- und Kohlenstoffverbindung ist chemisch gesehen sehr, sehr stabil. Also die kriegt man nicht einfach wieder auf. Und das heißt, viele von diesen Stoffen zerfallen sehr langsam bis gar nicht. Und wir haben einen Stoff dabei, das ist das Trifluoracetat oder Trifluoressigsäure. Das ist dann so ein ganz kleines Molekül mit einer ganz starken Bindung von 3 Fluoratomen an einen Kohlenstoffatom. Und das zerfällt gar nicht mehr. Also es gibt keine bekannten natürlichen Umstände, unter denen das noch zerfällt. Außer vielleicht aktive Vulkane, aber ich glaube, das haben wir noch nicht chemisch probiert und das war irrelevant auch. Wir haben dieses Zeug nur im Grundwasser, wenn der Atommüll schon nicht mehr strahlt. Und es gibt wissenschaftliche Hinweise darauf, dass das die Entwicklung von Föten schädigt. Und diese wissenschaftlichen Hinweise kommen von der Firma Bayer, also von der Chemieindustrie. Und die haben dazu geführt, dass deutsche Behörden sagen, wir müssen das einstufen als reproduktionstoxisch, also fruchtbarkeitsschädigend. Mhm. Kann das Kind im Mutterleib schädigen, steht dann im Zweifelsfall drauf, wenn man mit so einer Chemikalien hantiert. Und wir haben das quasi überall im Wasser, weil das mit dem Regen runterkommt, weil mehr PFAS, fluorierte Gase als Kühlmittel in Autokühlanlagen benutzen. Wir haben die Situation, dass es Firmen gibt, die Genehmigung haben, dass sie pro Stunde ein Kilo davon in Flüsse einleiten, was ganz absurd ist in meinen Augen, eigentlich gar nicht zulässig wäre, aber die Interpretation vom Wasserhaushaltsgesetz ist so, es gibt eine Firma in Baden-Württemberg, die leitet seit 2016 ein Kilo pro Stunde davon in Neckar. Und es geht nie wieder raus aus dem Wasser. Wir haben auch die Situation, dass es in Deutschland über 2 Dutzend Pestizide gibt, die zugelassen sind, die so fluorierte Chemikalien sind, die am Ende ihres langen Lebens zu Trifluoracetat zerfallen und das wird umweltoffen ausgebracht. Das heißt, die landen irgendwo auf Feldern und dieses Trifluoracetat ist halt ein kleines polares Molekül, das so wie Alkohol auch ein kleines polares Molekül ist, dem im Wasser überall im Körper hinkommt, eben dann mit dem Wasser überall in unserer Natur aufscheint. Und wenn ich bei mir im Wahlkreisbüro Wasserprobe nehme, dann habe ich Spuren von TFA drin. Und wenn ich im Tegernsee eine Probe nehme, habe ich Spuren von TFA drin. In der Isar habe ich Spuren von TFA. Und wenn ich hier mehr Speckerleitungswasser trinke, habe ich auch Spuren von TFA drin. Diese Proben haben wir nämlich selber schon genommen. Und du findest das letztendlich überall. Und es ist extrem schwierig, wieder rauszukriegen und es zerfällt gar nicht mehr und es deswegen müssen wir aufhören, so eine Stoffe zu verbreiten.
Das heißt jetzt aber nicht, dass Leitungswasser schädigend ist.
Nein, ganz im Gegenteil, ich trinke das selber, Leute, trinkt Leitungswasser, also ganz anderes Thema.
Genau.
Es ist gut, Leitungswasser zu trinken.
Absolut.
Es ist billiger als Sprudelwasser in Flaschen zu kaufen. Es ist ökologisch total sinnvoll, weil das kommt aus der Leitung raus. Ich muss keine Lastwagen voll mit Wasser durch die Gegend fahren.
Ja, ist so absurd.
Und wenn wir alle Leitungswasser trinken, dann haben also vom Bundestagsabgeordneten und wenn der Bürgermeister Leitungswasser trinkt und die Journalisten vor Ort und alle, die da wohnen, haben ja auch alle ein Interesse daran, dass unser Leitungswasser sauber bleibt. Also deswegen sollten alle Leitungswasser trinken.
Ja.
Das ist eine demokratische, ökologische und finanzielle sinnvolle Tat.
Deswegen, also ich glaube, PFAS ist so ein langes Thema, da müssen wir auf jeden Fall uns nochmal treffen.
Ja. Da. Und das Schöne ist, es läuft uns nicht davon. Wenn wir mit 270 sind, können wir uns nochmal zu PFAS treffen und drüber reden, weil die Stoffe sind dann immer noch in der Natur.
Das ist beängstigend, aber gleichzeitig richtig.
Ja, ich hoffe, dass wir irgendwann dazwischen aufhören, sie in die Natur freizusetzen. Das war das.
Ja, ist es vergleichbar auch wie Asbest oder irgendwelche anderen älteren Stoffen? Also vergleichbar im Sinne von der Umgang mit denen, das Wissen, dass es schädlich ist.
Ja, Asbest ist, im Englischen sagt man precautionary tale, also eine wunderbare Geschichte, irgendwie so um das Vorsorgeprinzip zu begründen, weil man die ersten Hinweise darauf, dass Asbest Lungenkrankheiten verursacht bei den Menschen, die damit umgehen, die haben wir da gehabt schon am Anfang vom 20. Jahrhundert, bevor der Boom, Asbest für alles Mögliche zu verwenden, also richtig losgegangen ist. Und vielleicht hätte man mit einer sinnvollen politischen Regelung im Sinne vom Schutz von Menschen, die damit arbeiten oder die in so einem Gebäude wohnen, uns einiges an Ärger erspart. Und trotzdem hat man Mitte des 20. Jahrhunderts Asbest die Wunderfaser genannt. Ist billig, brennt nicht, ist für alles Mögliche einsetzbar. Und dann hat man es eben für alles Mögliche eingesetzt. Und ich finde das ein ganz gutes Beispiel, wenn wir jetzt so im Nachhinein uns denken, hui, man hat Stoffe, die so eindeutig krebserregend sind, beim Bau von Häusern eingesetzt. Da können wir vielleicht ein bisschen was daraus lernen. Ja? Also gerade vor dem Hintergrund, wenn man beim Klimawandel ja genauso, wir wissen seit 100 Jahren, es gibt diesen Klimawandel. Wir wissen seit den 70er Jahren eigentlich das in einer großen Intensität und mit einer großen wissenschaftlichen Konsens. Wir hätten früher entscheiden können, dass wir den Asbest nicht benutzen zum Bauen, dass wir unseren Ausstoß an Klimagasen reduzieren und dass wir vielleicht, sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, beim Bereich PFAS, wir sollten so früh wie möglich eigentlich jetzt sofort aufhören, diese Dinge freizusetzen, weil wir wissen, wir werden sie nicht mehr los.
Das wäre vielleicht auch die perfekte Antwort für die fast vorletzte Frage, nämlich was die wichtigste Hoffnung ist, die du in den nächsten 5 Jahren hast, also politisch sowie gesellschaftlich.
Was ist meine größte Hoffnung? Also ich hätte Hoffnung, dass man in dieser Geschwindigkeit, in der sich gerade Probleme stapeln, bei vielen Menschen die Erkenntnis wächst, dass man nicht ein Problem nach dem anderen bekämpfen muss, sondern einmal die Geschwindigkeit reduzieren. Und dass man dazu kommt, auch sich zu fragen, was machen wir dann eigentlich? Weil das ist ja, also wenn man sich überlegt, was machen wir, wenn man nicht die ganze Zeit auch Wachstum und Veränderungen hinterherrennen, dann komme ich auf die Antwort Demokratie. Weil eben in der Situation, in der, wo ich vorher gesagt habe, geh und engagier dich und bleib dran, weil dann wärst du Teil von den Menschen, die diese Gesellschaft, diesen Staat mittragen, dass man darin dann aber auch so viel Positives rauszieht als Mensch, aus der Umgebung, von anderen Menschen, die man hat, dass man sagt, ja, aber dann muss ich ja gar nicht mehr im Kampf gegen alle anderen reich werden, weil ich kann auch in der gemeinsamen Arbeit mit allen anderen Gemeinsames tragen.
So. Sehr schön. Dein Lieblingsfilm?
Du hast mir diese Frage ja angekündigt. Mein Verhältnis zu Kunst ist insgesamt so, dass es immer verbunden ist mit den Menschen, die es machen. Aha. Also bei mir im Büro habe ich Kunstwerke hängen. Meine Mitarbeiter, es gibt so eine Bundestagskunstkammer. Da kann man sich Kunstwerke aus der Kunstkammer ins Büro hängen lassen. Und das ist eine Form, wie auch der deutsche Staat Kunst fördert, weil so kauft der Bundestag auch immer mal wieder von deutschen Künstlern Kunst auf. Also ihr habt eine wunderbare Kunstkammer. Und meine Mitarbeiter wollten das ja immer, für mich war das nichts. Ich habe bei mir zwei Dinge hängen. Das eine ist ein Foto von einem Fotografen, den ich gut kenne, der dafür einen Preis gekriegt hat. Und das, also der Jörg Fares, der macht Fotos von mir auf der Homepage und so. Und ich habe vom Matthias, der gerade im Gemeinderat sitzt, habe ich ein Kunstwerk, der macht seine neuen Insekten oder gegen die Insektensterben. Er schafft als Künstler neue Insekten als Drucker. Weil für mich Kunst immer verbunden ist mit dem, was die Leute machen. Ich glaube, ein Großteil der Konzerte, auf der in meinem Leben war, waren Konzerte von Menschen, die ich kenne. Ja? Mhm. Die Pyramiden und Mountain Lake Vista und so Gruppen bei uns aus der Gegend, wo ich die Leute kenne, die da spielen. Und bei Filmen ist bei mir so, dass ich eigentlich nicht so einen starken Bezug zu der Kunstform habe. Und ein Großteil der Filme, die ich in die letzten Jahre im Kino geschaut habe, habe ich gesehen, weil ich eingeladen war als Umweltaktivist oder als Bundestagsabgeordneter nach dem Film mit dem Publikum über diesen Film zu diskutieren. Und deswegen habe ich einen Film, den ich ganz, ganz oft gesehen habe in den letzten Jahren, das ist Das Wunder von Malz. Also der Film über dieses Dorf in Südtirol, das sich gegen Pestizide entschieden hat. Und ich kenne den Filmemacher und ich kenne die Leute drin, der Alexander Schiebel. Aha. Österreicher, der hat eine Zeit lang dort gewohnt, um das live mitzuerleben. Ich habe sozusagen auch den Prozess, wie der Film entstanden ist, live miterlebt und ich komme sogar selber kurz dran vor. Ach cool. Der Film ist halt mit meiner Geschichte sozusagen ein bisschen verbunden, aber vor allem eben wieder der Punkt, dass für mich Kunst immer verbunden ist mit den Menschen, die es machen. Mhm. Ich sehe keinen Sinn darin, auf ein Taylor Swift Konzert zu gehen, weil Taylor Swift geht nicht danach mit mir in Trinken. Wenn ich bei den Pyramiden auf ein Konzert gehe, da geht dann auch mit mir in Trinken. Das ist schön.
Schön, schöner Gedanke. Wenn du den Menschen im Oberland einen Gedanken mitgeben könntest, welcher wäre das?
Sozusagen macht's mit. Also das ist ja wirklich eine Sache, wo ich was ich so gern habe bei uns in der Region, dass ich so so viele Menschen habe, die Region mittragen und dass ich auch dieselben Leid immer wieder treffe. Und ich würde mich total freuen, wenn das ein paar mehr wären, die in dieser Bürgergemeinschaft mitmachen und die Gesellschaft mittragen. Also macht's mit, das lohnt sich total. Und wie ich hergefahren bin im Zug, habe ich kurz Daching gesehen und über Daching die Berg mit dem ersten Schnee drauf. Da muss ich an Bärbel Baas denken, unsere ehemalige Bundestagspräsidentin, die wie sie gewählt wurde, gesagt hat, sie kommt aus dem schönsten Wahlkreis in Deutschland. Aha. Und sie kommt aus Duisburg. Und es gibt diesen immerwährenden Wettbewerb unter den Abgeordneten, wer den schönsten Wahlkreis hat. Ich glaube, ich habe da ganz gute Karten, so was die Landschaft angeht und die Ortschaften. Aber ich kann dann schon verstehen, unser Parteivorsitzender kommt aus Duisburg und der findet das ganz toll, weil er da in Kneipen gehen kann und mit Leiterin kann. Und ich glaube, dass alle Bundestagsabgeordneten ihre Wahlkreise lieben, weil sie die Menschen da lieben. Das ist so. Und wenn ich sowas sagen kann an die Bürger hier in der Gegend, da sagen, macht's mit in der Bürgergesellschaft, die hier noch so gut funktioniert und die diese Welt mitträgt. Er kriegt ganz viel zurück dafür auch.
Und die letzte Abschlussfrage, wenn du einem Fremden deine Welt oder einem Fremden deine Welt durch eine Linse, also durch eine Kameralinse zeigen würdest, was würdest du zeigen, um die Welt quasi so ein Stück schöner zu machen?
Also ein Punkt, wo ich mich richtig wohlgefühlt habe, war vor, ich glaube, 2 Jahren in Holzkirch das Sommerfestival.
Ah, super.
Aha. Dass ich mit dem Landrat, mit dem Olaf auf dem Platz hinter dem Holzkirchner Rathaus stehe und ich kenne die Leute, die auf der Bühne stehen und der Typ vom Bezirk Oberbayern, der das Ganze organisiert hat, der steht auch mit vor der Bühne und Musik und einen Haufen Leute und man kann sich ganz, ganz frei bewegen. Also
das Kunterbund.
Genau, Kunterbund.
Ja, mir das auch sehr gefallen, die Vielfalt.
Das war super. Das ist einfach ganz toll, ja.
Großartiger Schlussgedanke. Super. Vielen Dank, Karl, dass du heute da warst.
Gerne. Danke.
Und das war's schon wieder mit der heutigen Folge vom Jackpot. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn. Es hilft nicht nur mir und meiner Show, sondern es hilft auch anderen Menschen, diesen Podcast besser und schneller zu finden. Bleibt neugierig, bleibt kritisch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode vom Jackpot. Mach's gut, euer Jack.
Bei uns geht es um mehr als Bilder. Es geht um echte Geschichten von Athleten, Abenteurern und Persönlichkeiten, die sichtbar werden wollen. Der Fotograf Jack begleitet Projekte mit Reportagen und Dokumentationen authentisch, nahbar und mit einem besonderen Blick fürs Wesentliche. Sein Podcast Jackpot zeigt, warum ihm das so wichtig ist, Menschen eine Bühne geben, ihre Träume, ihre Leidenschaft und ihre Visionen festhalten für Sponsoren, Partner und alle, die inspirieren wollen. Wer professionelle Kommunikation nach außen sucht, wer zeigen möchte, wofür er brennt, findet in Jack's Corner den richtigen Partner. jackscorner.de